Mein Name ist Christian Klösch und ich darf Sie wieder durch den Abend begleiten. Der heutige Diskussionsabend, also der Abschlussabend, hat den Titel von Civil Wars zu Civil Peace, Lehren aus Bürgerkriegen, und soll es eine Art Resümee oder ein Ausblick auch sein über die Veranstaltungsreihe und über das Thema Bürgerkriege. Und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen, mit denen wir heute darüber diskutieren wollen. Also zum einen Frau Monika Fnacke. Sie ist Kunsthistorikerin und Historikerin sowie Sammlungsleiterin am Deutschen Historischen Museum in Berlin. Und neben mir sitzt Frau Marianne Schulze, österreichisch-australische Human Rights Consultant. Und dafür möchte ich mich besonders bedanken, sehr kurzfristig auf den terminlich verhinderten Hannes Tretter eingesprungen ist, der zu einem Meeting nach Brüssel fahren musste, hat er gesagt. Und ich darf auch noch Herrn Rainer Steinweg begrüßen. Rainer Steinweg, also wir haben diskutiert darüber, ob er nicht als Friedensforscher hier auch sozusagen teilnehmen möchte bei der Veranstaltung. Aber er hat gemeint, zum Thema Bürgerkrieg möchte er lieber sozusagen vom Publikum aus Fragen stellen bzw. Statements abgeben. Sozusagen am Schluss von dieser Veranstaltungsreihe darf ich vielleicht noch einmal so einen kurzen Rückblick machen auf die letzten 7 Veranstaltungen, die wir hier hatten im Kepler-Salon. Also die erste war am 12. Februar zum Thema Österreich, und Resümee dieser Veranstaltung, würde ich mal sagen, war, dass man weiterhin gesehen hat, dass es eine Art Doublespeak gibt der österreichischen Parteien zum Thema Februar 1934, dass es sozusagen in den Parteien anders darüber gesprochen wird, als wenn man sozusagen in der Öffentlichkeit das nach außen transportiert. In der Öffentlichkeit vertreten beide Parteien, sowohl die Sozialdemokraten als auch die ÖVP, sozusagen eine einheitliche Linie, die man eigentlich nur durch Nuancen voneinander unterscheiden kann. Und man muss schon zwischen den Zeilen lesen können oder darauf achten, was jeweils nicht gesagt wird, um Unterschiede ausmachen zu können. In der Binnenkommunikation der Parteien schaut es dann wieder anders aus. Für die Sozialdemokratie ist der Februar 34 so der erste Aufstand der Arbeiterschaft in Europa gegen den Faschismus, sozusagen. Und für die ÖVP ist der autoritäre Ständestaat die erste Abwehrfront gegen Hitler. Und die Tragödie des Februar 34 ist sozusagen die Schuld der Arbeiterschaft oder der Führung der Arbeiterschaft, dass sie nicht gemeinsam mit der Regierung für Österreich gegen den Nationalsozialismus zusammen gekämpft hat, sondern sozusagen ihre eigenen Interessen verfolgt hätte damit. Und was auffällig ist, also wir haben ja auch diese Veranstaltung, also Florian Wenning hat diese Veranstaltung organisiert, und das war wirklich die schwierigste zu organisierende Veranstaltung, weil ja aufgrund des Wahljahres offenbar hier in Oberösterreich sich beide politischen Parteien sehr, sagen wir mal, nicht sehr begeistert gezeigt haben, in der Öffentlichkeit über den Februar 34 zu sprechen, was irgendwie sehr absurd war, irgendwie im Nachhinein zu sehen. Und was eigentlich auffallend ist, dass es eigentlich bis heute keine juristische Aufarbeitung der Jahre 33 bis 38 gegeben hat, geschweige denn eine Rehabilitierung oder Rehabilitation der Opfer des autofaschistischen Regimes, beziehungsweise jener, die sozusagen durch die Standgerichte auch hingerichtet worden sind. Diese Frage ist offensichtlich noch immer zu heikel, da sozusagen unter eine Amnestie auch jene sozusagen fallen würden, die zwischen 33 und 38 als Nationalsozialisten sozusagen verurteilt worden sind im austrofaschistischen Ständestaat, und die sozusagen zu rehabilitieren, das wäre sozusagen zu gefährlich oder sozusagen, das ist, da verschreckt man zurück. Unsere zweite und dritte Veranstaltung hat sich mit dem spanischen Bürgerkrieg beschäftigt. In Spanien hat es lange Zeit eine Verfolgung sozusagen der Verlierer des Bürgerkriegs gegeben, der republikanischen Seite. Und als die spanische Gesellschaft den Übergang zur Demokratie geschafft hatte, wurde zwischen den gesellschaftlichen Kräften in Spanien ein Pakt des Schweigens abgeschlossen und durch die Amnestie der frankistischen Täter auch sozusagen wurde dieser Pakt des Schweigens erkauft. Und erst in den letzten 10 Jahren hat sich in Spanien sozusagen eine Bewegung von unten etabliert, wo sozusagen die Enkelgeneration sich mit den Opfergenerationen verbündet gegen die mittlere Generation, die sozusagen diesen Übergang von der Diktatur zur Demokratie sozusagen getragen hat und wo es darum geht, sozusagen die republikanischen Opfer des Bürgerkriegs zu rehabilitieren und vielleicht sozusagen als nächsten Schritt, das ist in der Diskussion in Spanien noch tagesaktuell, wo es darum geht, die Verfolgung der frankistischen Täter sozusagen zumindest symbolisch oder auch, falls sie noch leben, wirklich auch sie vor Gericht zu bringen. Am 5. März haben wir uns mit Italien und der Zeitspanne zwischen 43 und 45 beschäftigt. Nach 1945 ist der Faschismus, der italienische Faschismus sozusagen als Anti-Risorgimento verstanden worden, also als eine Art unitalienische Periode oder Episode. Der Faschismus wurde als etwas angesehen, das der italienischen Nation per se fremd sei und dementsprechend konnte sich dann die Resistenza sozusagen als zweite nationale Wiedererweckungsbewegung sehen, in der sich die italienische Nation nun zum zweiten Mal nach dem 19. Jahrhundert sozusagen wiederfand, und zwar zum zweiten Mal wieder im Kampf gegen die äußeren Mächte. Im 19. Jahrhundert war es der Kampf gegen den Kirchenstaat und Österreich und zwischen 43 und 45 rückt dann der Kampf gegen sozusagen das nationalsozialistische Deutschland, gegen die deutsche Besatzung in den Vordergrund. Und heute geht es darum, auch in der italienischen Öffentlichkeit eine Art Wiederanerkennung der faschistischen Kämpfer, sozusagen die zwischen 43 und 45 für das Mussolini-Italien gekämpft hat, die, so heißt es, ein anderes Italien wollten, aber zumindest sie wollten ein Italien und waren sozusagen auch Patrioten. Und vielleicht wären sie sozusagen mehr Patrioten als solche, die nur sozusagen auf die Befehle eines fremden Macht ausführten, sprich Moskau sozusagen, Vasallen Moskaus waren und Italien zu einer Art Satelliten der Sowjetunion machen wollten. Also so geht sozusagen eine Art Zudecken oder eine Art Versöhnung in dem Sinn, dass man sozusagen die einen alle kämpften für Italien, nur was nicht ausdiskutiert, um welches Italien es eigentlich geht, aber Patrioten waren alle. Die letzten beiden Veranstaltungen haben sozusagen den Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien behandelt und hier wurde sozusagen auch heftig emotional diskutiert darüber, weil es ein Konflikt ist, der noch am wenigsten weit zurückliegt. Der ist erst 15 Jahre her, im Gegensatz zu den anderen Konflikten, die eigentlich schon in den 30er, 40er Jahren, also die 60, 70 Jahre her sind und wo es sozusagen noch ganz frisch ist, die Wunden, die damals sozusagen geschlagen wurden. Und Jugoslawien ist eine Region, die bereits im Zweiten Weltkrieg ein Schauplatz von Bürgerkriegen war und in der nach 1945 es den Kommunisten gelungen ist, sozusagen, also wo die Kommunisten nach 1945 sehr blutig mit den bürgerlichen, klerikalen, monarchisten und faschistischen Kräften abgerechnet haben und der Tito-Kommunismus über Jahrzehnte sozusagen die nationalen, ethnischen Gruppen zu kontrollieren versuchte. Und mit dem Zerfall des Kommunismus ging Hand in Hand ein Wiederaufleben der Nationalisten her, die ihre Legitimation in ihrer Opferrolle sahen, also in der Opferrolle, die sie im Kommunismus sozusagen hatten. Und wie Nennert letzte Woche gemeint hat, es gilt, den Kreislauf der sich abwechselnden Opferrollen zu durchbrechen und sich sowohl als Täter und auch als Opfer zu begreifen und auch sozusagen die Opfer der jeweils anderen Seite auch emotional anzuerkennen. Das sind sozusagen diese Länder, die wir in unserer Veranstaltungsreihe behandelt haben. Das sind alles Länder, in denen Bürgerkriege stattgefunden haben. Frau Flake wird sich nun in ihrem heutigen Impulsreferat darauf konzentrieren oder darauf fokussieren, auf Länder in Europa, die in der Vergangenheit nicht sozusagen Bürgerkriegsländer waren oder wo nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen eine ganz spezielle Erinnerungskultur es verhindert hat, dass Bürgerkriege ausgebrochen sind. Und Frau Flake ist sozusagen als Kunsthistorikerin hat sie vor mittlerweile 10 Jahren eine Ausstellung in Berlin kuratiert mit dem Titel Mythen der Nationen, ein europäisches Panorama. Und zu diesen...
Ja, das ist die zweite Ausstellung.
Also die zweite Ausstellung hat dann 2006 stattgefunden, genau. Wo es dann sozusagen um die Geschichte nach 1945 geht. Und die erste Ausstellung 1998 war die Geschichte im 19. Jahrhundert.
Die Erfindung der Nationen im 19. Jahrhundert.
Im 19. Jahrhundert.
Das ist die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg nach 1945.
Und sozusagen in diesen beiden Bänden wird fast jedes europäische Land irgendwie behandelt, was so die Erinnerungskultur betrifft.
Nicht jedes.
Und ich möchte aus dem Vorwort, das Sie verfasst haben, zitieren. Das Beschweigen, das Nichtreden über die schmerzhafte, konfliktreiche und damit hochexplosive Erinnerung war aus heutiger Sicht nicht nur Verdrängung, vielmehr hat das Schweigen vermutlich Bürgerkriege verhindert bzw. beendet und die Koexistenz der Staaten erst ermöglicht. Erst nach der Stabilisierung und Rekonstruktionsphase wurde es möglich, über die Verwerfungen zu sprechen. Man kann nicht ausschließen, dass Verdrängungsstrategien im Osten wie im Westen Schlimmeres verhindert haben. Also das ist, glaube ich, die zentrale Aussage.
Genau, ich würde sie inzwischen ein bisschen einschränken, aber da kann ich ja jetzt darüber reden. Vielleicht ist das hier die richtige... Das hier? Zunächst möchte ich mich für die Einladung bedanken. Ich fand ja das Thema geradezu spannend für mich, weil ich zum ersten Mal tatsächlich über Bürgerkriege reden kann. Ich hatte den Eindruck, dass in der Ausstellung die zentrale These, die Sie ja gerade vorgelesen haben, dass die Erfindung der Mythen, wie ich sie dann genannt habe, Bürgerkriege verhindert haben, das hat niemand wahrgenommen. Das war auch, fand eine These gegen die 68er, die ja immer sagen, man hätte diese Erinnerung nicht beschweigen dürfen, man hätte nicht darüber schweigen dürfen nach 1945. Und wir haben dann gerade in dieser Ausstellung gesagt, es war jetzt nicht rasend neu, aber ich fand sie doch provokativ zu sagen, das Schweigen war notwendig. Und das ist sozusagen die Grundlage meines Vortrages. Ich möchte aber noch ergänzen, was Sie gerade gesagt haben, das Beschweigen der Schuld in Kombination mit der Widerstandserzählung oder der Erfindung einer Widerstandserzählung begründete nicht allein den friedlichen Neubeginn Europas, sondern auch stellte auch die Einheit der Nation in den Ländern wieder her. Also wenn man Bürgerkrieg führt, dann führt man einen Krieg innerhalb der Nation. Aber sozusagen Kommunisten gegen, also Linke gegen Rechte, und dieses Bürgerkriegsszenario spielte sich sowohl in Polen als in Italien, in Frankreich, überall ab. Eigentlich war Europa sozusagen 1945 in einem hochfragilen Zustand. Und die Erfindung der Widerstandserzählung in fast allen Ländern hat eben, und das würde ich jetzt wirklich behaupten, den Bürgerkrieg verhindert, friedlichen Aufbau ermöglicht und die Einheit der Nation hergestellt. Der Mythos von der widerständigen Nation besaß allerdings auch eine solche Überzeugungskraft, dass er von der Mehrheit der Bevölkerung auch angenommen wurde. Das ist ja auch notwendig, dass das angenommen wird. Und auch die Deutschen, die den Krieg begonnen hatten, gestanden sich mehrheitlich nicht ihre Schuld ein. Sie verstanden sich als verführt oder unschuldig in der Bundesrepublik Deutschland und wurden in der DDR kurzerhand zu antifaschistischen Widerstandskämpfern erklärt. Die Konstruktion dieser Mythen und damit einhergehend die Befriedung der Nation vollzog sich zum großen Teil über Bildsetzungen, über Bildakte, wie Horst Bredekamp sagen würde. Ich zitiere: Bilder stehen zur Welt der Ereignisse in einem gleichermaßen reagierenden wie gestaltenden Verhältnis. Sie geben Geschichte nicht nur passivisch wieder, sondern vermögen sie zu prägen. Das heißt, Bilder prägen Geschichte. Als Bildakt der Faktenschaft, indem er Bilder in die Welt setzt. Bildakte machten den friedlichen Wiederaufbau der Nation möglich. Durch sie wurden die Kriegsgeschichten im Sinne der Widerstandskonstruktion umgedeutet. Da die Bilder einen Bezug zur Realität haben müssen, bezieht sich ein großer Teil der Widerstandserzählung auf Bilder. Sie werden sich erinnern, in Ihren Schulbüchern sind Bilder sozusagen immer verbunden worden mit der Erzählung hier in Österreich etwa vom ersten Opfer. Und zwar die Geschichte vom Heldenplatz, also sozusagen diese Widerstandsidee als Bild sozusagen kristallisiert. Und zwar auf Bilder, die im Zweiten Weltkrieg oder davor entstanden sind und am Ende des Krieges, nach 1945 im Rückgriff auf reale Situationen, also auf Fakten, zu großen Widerstandserzählungen umgedeutet wurden. Hier sei als Beispiel Rom, offene Stadt von Robert Rossellini zitiert, ein ganz berühmter Film, der 1944 diesen Film über den Widerstand des ganzen Volkes in Italien drehte. In seinem berühmten Film gelang es Rossellini, die Einheit zwischen Volk und Partisanen herzustellen, also in diesem berühmten Biennium, also was Sie gerade genannt haben, diese zwei Jahre zwischen 43 und 45. Ein ganzes Volk steht gegen seine Besatzer. Die wichtigste Szene des Films zeigt den zu Tode gefolterten Kommunisten Manfredi, dem der Priester Don Pietro in der letzten Sekunde seines Lebens noch zuflüstern kann, dass er nichts verraten habe. Die Einheit des Volkes wird in der Zusammenarbeit von katholischen Priester und dem Kommunisten, ich meine, das ist immerhin eine Leistung, also katholischer Priester und Kommunisten zusammenzubringen, im Widerstand sinnfällig. Dieser Film beeinflusste wie kein anderer das Verständnis des Widerstandes in Italien und trug entscheidend dazu bei, dass Volk, Kirche und kommunistischer Resistenz da fest verbunden wurden. Das Beispiel zeigt auch, wie früh der Film und damit Bilder die Aufgabe übernahmen, die Einheit der Nation zu transportieren. Ich zeige Ihnen hier sozusagen die berühmte Szene aus dem Film. Ich hoffe, es geht jetzt auch los. Nochmal? Nee, eben nicht. Eigentlich müsste es, vorhin hat es angefangen. Vielen Dank.
Den Pfarrer, aber schnell.
Sieh
ihn dir an, Pfarrer, sieh ihn dir an. Bist du nun zufrieden? Das ist das Ergebnis deiner nächsten Liebe. Das hast du aus ihm gemacht, aus deinem Bruder in Christo. Dir war es lieber, dass er so zugerichtet worden ist, als zu sprechen. Hoffe ja nicht, du falscher Priester, dass du dich jetzt noch retten kannst. Oder einen deiner Komplizen. Wir werden euch zeigen, was es heißt, unsere gemeinsame große geschichtliche Mission zu verraten. Und du wirst genauso enden wie die anderen Verräter.
Nein, du hast nicht gesprochen. Es ist zu Ende. Und was ist nun? Ihr wolltet seine Seele vernichten, aber ihr habt nur seinen Körper vernichtet. Seid verflucht! Seid verflucht! Ihr Henker werdet zermalmt werden wie die Würmer. Seid verflucht! Oh mein Gott! Was habe ich gesagt? Verzeih mir, mein Gott, verzeih mir.
Eine sehr bewegende Szene. Neben den Ländern, die nach 1945 von dem Widerstand der Nation sprachen, gab es auch Länder, in denen der Bürgerkrieg weiterging, so zum Beispiel in Griechenland. Als dieser Krieg 1949 beendet werden konnte, konnte es keine Erinnerungen an einen gemeinsamen Widerstand geben, da die Parteien Krieg gegeneinander geführt hatten. In Griechenland ist mit der Spaltung des Volkes auch die Erinnerung gespalten. Aus diesem Grunde wird in Griechenland bis heute nicht des Kriegsendes gedacht. Stattdessen feiert man den 28. Oktober 1940. An diesem Tag lehnte Ministerpräsident Metaxa ultimative italienische Gebietsforderungen ab. Den darauffolgenden Angriff der Italiener konnte die griechische Armee abwehren. So steht der 28. Oktober symbolisch für das Ochi, was Sie hier sehen, nicht? Oben Oxi. Da. Das scheinbar alle Griechen ihren Invasionen 1940 entgegenhielten. Im kollektiven Gedächtnis gilt dieser Tag als der Beleg für die Unbesiegbarkeit der griechischen Armee und den Zusammenhalt der Nation. 1941 wurde das Land von den Deutschen besetzt und die Armee kapitulierte. Dies ist nicht Teil der Erinnerung. Am Vortag des Nationalfeiertages am 27. Oktober findet in allen Schulen ein Fest statt. Es lebe der 28. Oktober 1940. Dieses Nein ist auch beliebtes Motiv für Spielzeuge wie diese kleine Papierkulisse, die Sie hier sehen. Zu sehen ist eine Berglandschaft mit Soldaten, die Griechenland verteidigen. Über allem steht wie eine Verheißung ein mit Lorbeer umkränztes Ochi. Diese Feiern werden seit 1945 immer auf die gleiche Weise begangen. Das Nein ist das einzige Widerstandssymbol, an das Linke wie Rechte lange Zeit gemeinsam erinnern konnten, ohne über die Grundlagen dieses Nein verhandeln zu müssen. Und das wird eben auch heute noch so gefeiert. Und es gibt ja immer noch ein Problem, sozusagen sich an den Bürgerkrieg zu erinnern. Und es hat vor 3 oder 4 Jahren überhaupt die erste Publikation dazu gegeben in Griechenland. Ich möchte auch ein Beispiel, ich gehe halt schnell vor, ich möchte auch ein Beispiel aus dem Bereich des Warschauer Paktes bringen. In vielen Ländern des östlichen Europas fand nach 1945 gezwungenermaßen ein Paradigmenwechsel statt. Gleich ob vom Deutschen Reich besetzt oder mit ihm verbündet, nach dem Krieg wurden aus diesen Staaten vom Faschismus befreite Länder. Diese Interpretation der Geschichte war von der Sowjetunion vorgegeben worden und daran war auch nicht zu rütteln. Diese Strategie führte nach 1945 auch zur Befriedung der Länder. Allerdings wurden die nationalen Erfahrungen unterdrückt mit Folgen für die Zeit nach 1989. Doch rückte bereits in den 60er und 70er Jahren auch in den kommunistisch regierten Ländern das Nationale mehr oder weniger in den öffentlichen Diskurs. Seit den späten 80er Jahren vollzieht sich der neu entbrannte Kampf um das Gedächtnis wie selbstverständlich in Abwendung vom Deutungsmonopol sozialistischer Regime. Die eigene jüngere Geschichte wurde einer Neubewertung unterzogen. Zu den brennenden Themen zählen der sowjetische Terror oder die Deportationen. Es war nicht zuletzt dieser Kampf, der zum Zerfall der Sowjetunion, Jugoslawiens oder der Tschechoslowakei führte und auch zu neuen Spaltungen innerhalb der Nationen. Daraus resultierend mussten wieder neue Mythen erfunden werden. Um konkret zu werden, möchte ich Lettland vorstellen, das aus dem Zerfall der Sowjetunion hervorgegangen ist. Aus sowjetischer Sicht war Lettland 1940 freiwillig der Sowjetunion beigetreten. Folgerichtig wurde es nach der sogenannten Befreiung 1944, also von den Deutschen, wieder zur Sowjetrepublik. Dabei wurden die lettischen Perspektiven, ihre Erfahrung und ihr Streben nach Unabhängigkeit brutal unterdrückt. Schon 1940 hatte die sowjetische Besatzung das Land mit einer Schreckensherrschaft überzogen. Es gab mehrere Deportationswellen, wobei im Juni 1941 vermutlich 16.000 Menschen in das Innere der Sowjetunion verschleppt wurden. In der lettischen Sowjetrepublik durfte weder an die Deportation erinnert, noch die Sowjetherrschaft in Frage gestellt werden. Die Folge dieser Geschichtspolitik war, dass die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, die Verarbeitung der Gewaltherrschaft und der nationale Selbstbehauptungswillen nur im Exil und im Untergrund verarbeitet werden konnten, ohne dass es eine kritische Aneignung dieser Geschichte hätte geben können. Diese Exil- und Untergrunderzählung wurde nach 1989/91 konstituierend für die neue Leiterzählung im unabhängigen Lettland. 60 Jahre nach dem Verlust der nationalen Unabhängigkeit Lettlands wurden die Vorgänge des Sommers 1940 zum Thema eines lettischen Spielfilms mit dem Titel »Der schreckliche Sommer«. Der Film entwickelt ein anderes Bild für die Wahrnehmung dieser Ereignisse. War bis dahin die Rote Armee als Befreiungsarmee gedeutet worden, wie etwa in dem Bild von Sándor Egk, ein schönes Bild, finde ich, von 1952, dass die Befreiung Budapests als glückliches Ereignis feiert und die Staatsideologie der Sowjetunion verkörpert, zeigt dieser Film nun endlich die Angst der Menschen und aus dem freiwilligen Beitritt Lettlands zur Sowjetunion wird eine gewalttätige militärische Invasion. Ich möchte hier nochmal zu dem Panzer sagen, das ist ja ein allumfassendes Symbol. In dem Terrorhaus in Budapest zum Beispiel steht ein Panzer, der eben umgedeutet wurde vom Symbol der Befreiung nach 19 zum Symbol der Okkupation. Der Panzer ist im Grunde genommen das Symbol der Befreiung wie der Okkupation. Also sozusagen nach 1989 wird er vollständig umgedeutet. Deswegen sieht man dann auch in dem Terror aus Panzer oder auch in diesem Film, den ich Ihnen jetzt vorstellen werde. In einem Filmausschnitt rollen sowjetische Panzer als Besatzer definiert durch die Straßen Rigas, während Präsident Ulmanis seinen Amtssitz verlässt. Sein letzter Blick auf die lettische Fahne, bevor sie eingeholt wird, zeigt auch das Ende des freien Lettland. Meinen Sie, dass es jetzt anfängt? Oder? Macht das. Die Zeit der deutschen Besatzung zwischen Ende Juni, Anfang Juli 1941 bis Anfang 1944 ist ebenfalls ein schwieriges Terrain für die Erinnerung und äußerst problematisch für eine neue Leiterzählung. Die Angehörigen der lettischen Legion, der Waffen-SS, galten in der sowjetischen Erzählung als Verräter, Faschisten und Kriegsverbrecher, die sich durch die Flucht ins westliche Exil ihrer gerechten Bestrafung entzogen hatten. In der lettischen Erzählung waren und sind sie bis heute entweder Helden, Verführte oder Opfer. So wird die Frage der Kollaboration, die Frage der Schuld nicht berührt und die Letten allein als Opfer beschrieben. Das ist, was Sie gerade als diesen Kreislauf beschrieben haben, dass man den mal irgendwann unterbrechen müsste. Nicht? Also ich habe es irgendwo aufgeschrieben, was Sie vorhin sagten, dass dieser Kreislauf halt immer wieder entsteht, die Opfer immer neu definiert werden als Opfer. Nicht? Also auch in diesem Paradigmenwechsel. Der Prozess der Aneignung der Geschichte des Zweiten Weltkrieges verlief und verläuft nicht linear. Er ist bis heute nicht abgeschlossen und wird kontrovers diskutiert. Die Rezeption der Vergangenheit verläuft in Phasen, die sich zwischen Aneignung und Schweigen, Neukonfiguration der Mythen oder auch der Wiederkehr der alten Kriegsmythen bewegen können, wie in Russland zum Beispiel. Die Diskussion mit Meistererzählung, ihre allmähliche Infragestellung bis hin zur Entstehung eines neuen Gedächtnisses war und ist abhängig von den gesellschaftlichen Entwicklungen. Diese können die kritische Aneignung befördern wie behindern. In den westeuropäischen Gesellschaften setzte mit der Stabilisierung seit den 60er Jahren ein Prozess der Auseinandersetzung mit dem schwierigen Erbe ein. Hier war zumeist die Frage nach dem Völkermord an den europäischen Juden der Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit der Schuld, da sich beinahe zwangsläufig daraus die Frage nach dem eigenen Verhalten und damit der Kollaboration stellte. In manchen Ländern hat die zweite und dritte Nachkriegsgeneration die nach dem Krieg gefundene Meistererzählung heftig diskutiert. Nicht immer führte der Streit um Kollaboration und Widerstand, Opfer und Heldentum zu einer neuen Erzählung. Einige Gesellschaften kehren und kehrten zu den alten Mythen zurück. Das Beschweigen bzw. das Nichtreden über die schmerzhafte, konfliktreiche oder mit hochexplosiver Erinnerung hat in der ersten Phase nach dem Zweiten Weltkrieg geholfen, Bürgerkriege zu beenden und zu verhindern. Und die Koexistenz ermöglicht. Erst nach der Stabilisierung bzw. Rekonstruktionsphase ist denkbar, das Schweigen zu brechen. Insgesamt ist die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und an den Völkermord zentraler Bestandteil der europäischen Öffentlichkeit. Und es ist davon auszugehen, dass die unterschiedlichen Geschichtskonstruktionen zum Zweiten Weltkrieg in einer Arena der Erinnerungen umkämpft bleiben werden, in möglichen Folgen für die Stabilität der Gesellschaften. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank. Um es zu rekapitulieren oder eine Frage, die ich dann gleich also anschließen möchte, wäre sozusagen diese Frage, also Sie haben jetzt sehr stark sozusagen von den Mythen und von den Geschichtsbildern gesprochen, ne? Und wie diese Geschichts, Also, aber es ist ja interessant, wie können eigentlich diese Geschichtsbilder überhaupt ihre Wirkung entfalten? Das ist doch irgendwie ein Zusammenspiel von verschiedensten gesellschaftlichen Kräften, die sich darauf einigen, eine Art von Geschichtsdeutung oder Mythos irgendwie zu etablieren oder zu prolongieren. Und diese Art der Erzählung wird dann über eine gewisse Zeit aufrechterhalten. Und wodurch geht dann sozusagen dann die Wirkung dann verloren?
Also ich hatte ja auch gesagt, dass die Stabilisierung der Gesellschaften dazu führt, dass man diesen Mythos hinterfragt, wobei er auch weiterlebt. Also in Deutschland zum Beispiel der Film Das Boot ist in den 70er Jahren entstanden, erzählt ganz genau die armen Wehrmachtsangehörigen, die von einer korrupten Elite die ganze Zeit verführt und ausgenutzt werden und immer zu den Himmelfahrtskommandos geschickt werden. Das ist in dem Film Das Boot, der relativ spät ist. Aber natürlich hat die zweite Generation die Frage nach der Schuld der Väter gestellt. Das war irgendwie auch nicht auszuhalten, wahrscheinlich. Dass man sagt, was habt ihr da eigentlich gemacht? Und die Frage des Völkermordes, die war auch nicht mehr zu umgehen. Also die Kinder der Tätergeneration, die ja nicht belastet war, war in der Lage, Fragen zu stellen, weil sie selber nicht in diesen Schuld-Konfliktsituation selber gestanden ist. Aber das Schweigen war wahrscheinlich auch zu dröhnend geworden mit der Zeit, dass die Kinder das auflösen mussten. Auch. Das sieht man ja in allen anderen Gesellschaften auch, wie etwa auch in Spanien jetzt, wo die Kinder, die Generation, die nicht unter Franco groß geworden ist, jedenfalls keine Schuld hat an irgendetwas dort, die Frage nach der Täterschaft und des Mitläufertums stellt. Es passiert immer sozusagen 20, 25 Jahre später scheinbar. Wobei allerdings, wenn die Konfliktsituation wieder so kompliziert wird, wie etwa in Russland, das habe ich selber erlebt, 2005 war ich in Riga im Mai und im Goethe-Institut, dort waren Studenten aus Königsberg, von einer bundesrepublikanischen Universität und eben auch aus dem Baltikum. Und die russischen Studenten waren voll wieder sozusagen im Stalin-Kult. Und wir haben natürlich dagegen argumentiert, aber es war eben auch gerade 2005 der so ein runder Jahrestag. Und das bedeutete sozusagen merkwürdigerweise eine Rückkehr zu dieser Idee, dass Stalin den großen Vaterländischen Krieg gewonnen hat, was wir natürlich alle anderen ganz furchtbar und erschreckend fanden. Wahrscheinlich hat es damit mit dieser eigenen Krisensituation in Russland zu tun. Das kann ich jetzt nicht erklären, aber ich hatte so ganz doll das Gefühl, dass in Russland eben gar sozusagen immer nur von diesem Heldenmythos erzählt wird und es gab keine Leidenden, sondern alle waren Helden. Vielleicht brauchte man das. Konnte nicht über das Leid erzählen, was überhaupt nur an ganz wenigen Stellen aufgetaucht ist. In Filmen von Tarkowski, Iwans Kindheit zum Beispiel. Also.
Ja, vielen Dank. Also Sie haben da erwähnt, Schuld der Täter, sozusagen die Abwechslung von Opfer, Täter, also gerade in Bürgerkriegssituationen ist ja so, dass man oder dass eine Person einmal Opfer ist von einer Gewalthandlung, in der nächsten Situation dann eventuell vielleicht ein Täter wird und wieder umgekehrt. Und das macht es natürlich dann schwer, sozusagen diese auch Bürgerkriege aufzuarbeiten. Und das leitet sozusagen über zu Marianne Schulze, die sozusagen uns aus der Sicht der Menschenrechte oder der Rechtswissenschaft uns erzählen wird, wie man sozusagen mit diesen Hilfsmitteln oder mit Hilfe der Juristerei oder mit der Gerichtsbarkeit mit Konflikten umgehen kann, Konflikte bewältigen kann und was es dazu braucht, vielleicht auch überhaupt, was kann die Rechtswissenschaft dazu beitragen, dass in Zukunft eigentlich gar nicht so Bürgerkriegskonflikte erst entstehen können, welche Rahmenbedingungen, Voraussetzungen müssen da in den Gesellschaften sozusagen erfüllt sein.
Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für die Einladung. Ich werde versuchen, in ca. 15 Minuten relativ viel abzudecken, das heißt, ich werde relativ viel anreißen. Wenn man als Menschenrechtlerin gefragt wird, zum Thema Bürgerkrieg Stellung zu beziehen, dann ist im ersten Moment die Reaktion, dass man ein bisschen über die Bewältigung, über die juristische Bewältigung von Kriegen reden möchte. Und die ganz starke Assoziation ist für gewöhnlich nicht der Bürgerkrieg in seiner Bewältigung, sondern Nürnberg als die Bewältigung des Nationalsozialismus des Zweiten Weltkriegs. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt einfach zu Beginn versuchen, kurz zu umreißen, wo denn die Herausforderungen und Schwierigkeiten in diesen Mechanismen liegen und von dem Punkt dann wegleiten zu ein paar Thesen, wie man denn Bürgerkriege oder wie man soziale Unruhen, die zu Bürgerkriegen, die zu größeren Kriegen führen, verhindern kann. Ich bin zwar in Österreich ausgebildete Juristin, aber ich bin eine Menschenrechtlerin, das heißt, Sie werden von mir jetzt nicht diese klassisch runterdeklinierten juristischen Thesen bekommen, sondern eher mehr so ein, I dare say it, ein interdisziplinären Zugang, der ein bisschen über den juristischen Tellerrand hinausschaut. Das heißt, lassen Sie mich ganz kurz anfangen mit den strafrechtlichen Antworten. Da haben wir eben, wie schon erwähnt, Nürnberg, da haben wir aber zum Beispiel in Bezug auf Jugoslawien das Tribunal in Den Haag, da haben wir in Kambodscha ein eigenes System, da haben wir in Sierra Leone ein System und dann haben wir ein nicht strafrechtliches System, das auch sehr bekannt ist, zum Beispiel in Südafrika mit der Kommission, die unter der Leitung von Desmond Tutu versucht hat, eine Versöhnungsgeste zu leisten. Mir sind drei Dinge wichtig. Das eine ist, Nürnberg zeigt uns ganz deutlich, dass die meisten Dinge, die in Bürgerkriegen passieren, strafrechtlich bereits vorher abgesichert sind. Sprich, es gibt fast keine Straftat, die es nicht in einem Strafgesetzbuch geregelt gibt. Das große Problem mit Nürnberg ist, dass Straftatbestände nach dem Ende des Nationalsozialismus oder zum Ende des Nationalsozialismus erfunden worden sind, neu postuliert worden sind und damit versucht haben, neues Recht zu schaffen, obwohl die Taten bereits begangen wurden. Und das war ein ganz, ganz großer und berechtigter Kritikpunkt an Nürnberg. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, um die Entfernung von Straftaten von der Gesamtbevölkerung nicht wegzunehmen und zu sagen, da gibt es jetzt irgendwie eine Sphäre von Straftaten, die werden von diesen entfernten Personen, die dann in Den Haag verurteilt werden, begangen, sondern das wirklich hereinzuholen in den, sozusagen in den Alltag von Menschen und die Taten als in der Bevölkerung, in dem normalen Strafkanon befindlich auch darzustellen. Ein Problem, das relativ selten diskutiert wird im Zusammenhang mit der Bewältigung von Bürgerkriegen ist, wer soll denn eigentlich hier Recht sprechen? Wer soll denn diese Verfahren leiten? Wir haben zwei gegenüberliegende Seiten, die sich nicht mehr trauen, die verletzt sind, die Opfer sind, die sich als Opfer zu postulieren versuchen und der jeweils gegenüberliegenden Seite nicht mehr trauen. Und jetzt hat man die Schwierigkeit, die Herausforderung, wer soll denn überhaupt ein Strafverfahren leiten, wer soll denn diesen Prozess begleiten, wer soll hier Recht sprechen, wer hat denn überhaupt moralisch, ethisch den Anspruch zu sagen, du hast diese und jene Straftat begangen und du bist schuld. Das heißt, die ganz zentrale Herausforderung ist, und da versucht man zum Beispiel in Sierra Leone neue Wege zu gehen, indem man versucht, Juristen aus Sierra Leone mit internationalen Expertinnen und Experten sozusagen zu kombinieren und vor Ort Recht zu sprechen, dem zu begegnen. Das war einer der Gründe, warum man am Ende des Jugoslawienkriegs das Tribunal in Den Haag ausgesucht hat, weil man gesagt hat, man hat ja eigentlich niemanden, der da Recht sprechen kann. Die Juristinnen und Juristen sind auf der einen oder auf der anderen Seite befindlich und da gibt es niemanden. Das heißt, das ist ein gröberes Thema. Und dann ist es mir als Menschenrechtlerin ein großes Anliegen zu betonen, dass Strafrecht kann nur so und so viel leisten. Selbst wenn man ein geregeltes Strafverfahren abspult, wenn das allen Kriterien entspricht, die Rechtswissenschaft kann nur ein Teilstück dessen liefern, was man als Bevölkerung, was die Gesellschaft braucht, um als Gesellschaft wieder zusammenzukommen. Und der Versöhnungsaspekt, der nach sämtlichen Studien ein sehr zentraler und wichtiger ist, der wird in einem Strafprozess selten so bedacht, wie es wohl notwendig ist, um die soziale Kohäsion einfach wiederherzustellen. Ich möchte daher in der Überleitung auf Eliza Barkin verweisen, der eine These hat, wonach in der Nachbearbeitung von einem Konflikt 3 Stufen durchlaufen werden müssen. Die erste Stufe seiner Meinung nach ist, man muss die Fakten etablieren, das heißt, normalerweise sind es 2 Gegengruppen, müssen sich übereinkommen, was denn die Fakten für den, die den Konflikt ausgelöst haben, durch die der Konflikt durchgegangen ist, was diese sind. Auf Basis dieser Fakten muss es eine Entschuldigung geben, die für beide Seiten akzeptabel ist. Und auf dieser Basis erst, auf Basis einer Entschuldigung, ist es dann möglich, sich weiterzuentwickeln und eine neue Gesellschaft gemeinsam aufzubauen. Indem ich von Versöhnung spreche, ist meine Assoziation dann wieder Nürnberg, wo dieses Element, zumindest nach meinem Dafürhalten, gefehlt hat. Aber Nürnberg ist Teil jenes Prozesses, der zur Menschenrechtserklärung 1948 geführt hat. Und die möchte ich ganz gerne als Ausgangspunkt für die folgenden Ausführungen nehmen zur Frage, wenn man denn behauptet, man könne Bürgerkriege verhindern, was sind denn die Faktoren, die man hier skizzieren könnte, um Verhinderungsmechanismen zu umschreiben. Und den Teil, den ich aus der Menschenrechtserklärung ausgewählt habe, ist die Präambel, die direkt Bezug nimmt auf den Nationalsozialismus, die Missachtung der Menschenrechte, die Nichtanerkennung haben zu Akten der Barbarei geführt, die die Menschheit empören, und da verkündet worden ist, dass einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt. Da sind jene Bereiche der Menschenrechte angerissen, die nach den meisten Studien die Grundbedingungen sind, dass ein sozialer Verband, dass eine Gesellschaft nicht aus den Fugen gerät. Reden- und Glaubensfreiheit und die Freiheit von Furcht und Not, nur als kleiner Seitenschwenk, die Freiheit von Furcht und Not war ein ganz ein großes Thema, gerade in den 40er Jahren aus den USA kommenden. Der damalige Präsident Roosevelt hatte eine seiner berühmtesten Reden zu Freedom from Fear and Want gehalten, und da war auch einer jener Präsidenten der westlichen Industrienationen, wie sie dann gewachsen sind, der eine Postulierung von Menschenrechten, die soziale und ökonomische Grundfreiheiten inkludiert, vorgeschlagen hat und ist damit leider nicht durchgekommen. Was mir wichtig ist zu betonen, ist, dass es viele verschiedene Faktoren gibt, die man beachten muss, wenn man versucht zu umreißen, was macht ein Regelungssystem aus, das verhindert, dass soziale Konflikte entstehen. Und ich habe hier einen Frosch an die Wand geworfen, weil mir dazu die Metapher einfällt vom Experiment. Man setzt einen Frosch in ein heißes Wasser und er springt heraus. Und man setzt einen Frosch ins kalte Wasser und dreht langsam auf, und der Frosch springt nicht raus, weil er den Zeitpunkt des Rausspringens versäumt und stirbt. Und ich glaube, das ist eine der ganz, ganz großen Herausforderungen an vielen Konfliktpunkten der Erde. Und da sind meiner Meinung nach die westlichen Industriestaaten nicht ausgenommen, aufzupassen, wann denn das Regelungswerk, das man gebaut hat, mit dem man versucht, Frieden zu erhalten, anfängt zu wanken. Wann ist dieser Punkt, an dem der Frosch in Gefahr ist? Und wiewohl ich jetzt nur einige wenige Bereiche anreißen werde, ist mir einfach wichtig zu betonen, es gibt viele verschiedene Faktoren, die hier zusammenspielen. Und der Frosch ist sozusagen jede Gesellschaft auf der Welt zu jedem Zeitpunkt. Wenn wir jetzt fokussieren auf Freiheit von Furcht und Not, so scheint mir ein sehr zentrales Regelungswerk oder ein zentraler Mechanismus, mit dem man den Beginn von sozialer Unruhe, die dann möglicherweise auch zu einem Bürgerkrieg führen kann, verhindern kann, einzuhalten, dass Recht auf Nahrung. Nahrung als ein Menschenrecht. Ich beziehe mich hier vor allem auf den Harvard-Ökonomen Amartya Sen, der den Nobelpreis erhalten hat für seine Studien über die Nahrungsnot in China und den Zusammenhang zwischen der dortigen Dürre und der mangelnden Ausprägung von Meinungsfreiheit, die verhindert hat, dass die Menschen informiert worden sind über die Tatsache, dass die Regierung nicht genug Vorsorge an Nahrung zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, auch und gerade jetzt, wo wir in nach UNO-Berichten über 30 Ländern Unruhen sehen infolge der Finanzkrise und der damit verbundenen Nahrungsmittelkrise, glaube ich, dass es wichtig ist, zu betonen, dass Menschen zu essen haben, einfach eine Grundbedingung ist, um soziale Sicherheit zu gewährleisten. Reden von Amartya Sen, der indischen Ursprungs ist, glaube ich auch, dass ein ganz wesentlicher Faktor ist das Recht auf Leben als ein Menschenrecht. Und zwar nicht verstanden in dem Diskurs, der in Zentraleuropa regelmäßig hochschwappt, das Abtreibungsrecht ja, nein, sondern Recht auf Leben in der Interpretation des indischen Verfassungsgerichtshofes, wo es darum geht, was brauchen Menschen eigentlich alles, um ein würdevolles Leben zu führen. Und da kommt man zum Recht auf Nahrung, genauso wie zum Recht auf Gesundheitsversorgung, genauso wie zum Recht auf Bildung, als einen zentralen Faktor, der Einzel weiß ich nicht, wo der jetzt herkommt, das Recht auf Bildung als einen ganz massiven Mechanismus, um sicherzustellen, dass Menschen sich in die Gesellschaft einbringen können, dass sie, wenn sie Kritik haben, wenn sie, ich möchte das jetzt so formulieren, Schwierigkeiten haben, diese äußern können und dass sie an der Gesellschaft partizipieren können. Als weiteren Punkt, der zwar logisch wirkt, aber auch betont werden muss, ist jener der Schutz von Minderheiten. Minderheiten sind regelmäßig Ausgangspunkt für Unruhen. Ich nehme an, dass das in den vorangegangenen Veranstaltungen auch ausgehend und eingehend diskutiert wurde, inwieweit die Marginalisierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen Konflikte nach sich zieht, die dann eine Atmosphäre schaffen, in der soziale Unruhen, Bürgerkriege eher in Erscheinung treten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch Zugang zur Justiz, dass die Menschen das Gefühl haben, wenn ihnen Unrecht geschieht, wenn sie das Gefühl haben, sie werden vom Staat oder von einer anderen Gruppe oder von einem Nachbarn in ihren Rechten eingeschränkt, die Möglichkeit haben, diese Beschwerde an eine Stelle zu bringen, die ihnen kompetent und professionell weiterhilft. Ja, mit dem würde ich gerne noch einmal betonen, dass das Recht oder die Rechtswissenschaft in diesen Prozessen, die dazu beitragen sollen, dass Bürgerkriege verhindert werden, nur ein Mosaikstein sind, dass es viele verschiedene Faktoren sind, die damit hineinwirken, aber dass das Recht, dass die Rechtswissenschaft und das vor allem die Menschenrechte einen wesentlichen Beitrag leisten können, um soziale Unruhen und Bürgerkriege zu verhindern. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich wollte Sie fragen, ob Sie ad hoc Fragen haben oder Anmerkungen.
Okay, also ich bin hergekommen, weil mich die Frage interessiert hat, wie verhindert man für die Zukunft Bürgerkriege? Und da fällt mir ein Zitat ein des Herrn Ariel Musikant, das ist der Präsident der israelitischen Glaubensgemeinschaft in Wien. Der war in der Presse zitiert vor 2 Jahren, er erwartet den Kampf der Kulturen in Europa mit Gewalt. Und mit diesem Zitat, glaube ich, ist es gestattet, das Thema der Einwanderung anzusprechen. Sie haben gesagt, der Schutz der Minderheiten sei wichtig für den Erhalt des Friedens. Was stattfindet jetzt tatsächlich seit 20 Jahren gut, ist ja die Schaffung neuer Minderheiten, die Einwanderung neuer Völker, sehr fremder Völker. Meine These ist, gegen den Willen der überwältigenden Mehrheit der eingeborenen Bevölkerung. Der Prozess findet statt, so wie im Gleichnis des Frosches, schleichend. Ein Zitat aus den oberösterreichischen Nachrichten, sicherlich eine unbedenkliche Quelle hier in Oberösterreich. In Wels sind bereits 40% der unter 40-jährigen Menschen mit Migrationshintergrund. Und das führe zu Angst vor Überfremdung. Also mein Eindruck ist, wenn man nach Europa sieht, dann sind ja die Ergebnisse dieser Entwicklung nicht gerade ermutigend. Paris, Südspanien, was immer. Ist nicht da die Quelle eben neuer Bürgerkriege, neuer Gewalt, eben sprechend mit Ariel Musikant, der Kampf der Kulturen in Europa mit Gewalt?
Also ich glaube, aus Ihrem Statement kann man irgendwie die Furcht herauslesen oder heraushören, nicht? Die Furcht sozusagen eigene Identität zu verlieren. Furcht ist immer, kann, keine Ahnung, ob jetzt irrational oder rational, ich glaube, Furcht ist ein Gefühl, kann man irgendwie nicht als rational irgendwie bezeichnen oder so. Ja, okay, wenn Sie es so definieren wollen.
Ich glaube nur, dass man ein bisschen differenzieren sollte. Also zum einen glaube ich nicht, dass Migration per se etwas Schlechtes ist. Sie ist historisch gewachsen, es hat sie immer gegeben. Der Punkt ist der, in den letzten 10 bis 15 Jahren ist definitiv zu wenig getan worden, um die Integration zu fördern. Vor allem gerade auch in Österreich sind die Programme, die Integration gefördert haben, massiv zurückgefahren worden. Das hat zu einer Marginalisierung der Migrantinnen und Migranten geführt. Weil wenn Sie einen Vergleich ziehen, wenn Sie mit einer Person sprechen, die vor 20 Jahren nach Österreich gezogen ist, ist das eine ganz andere Situation gewesen, als das jetzt ist. Sowohl vom gesellschaftlichen Klima her, als auch von der Unterstützungsbereitschaft und von den Unterstützungsmöglichkeiten. Ich möchte Ihre Furcht ein wenig überspitzen, indem ich auf einen anderen Konflikt blende. Nicht, weil ich das ausschließen will, aber einfach, weil ich Ihnen versuchen möchte, deutlich zu machen, was es bedeutet, wenn wir uns nicht um das Thema kümmern, sondern einfach nur Angst haben und die Überfremdung als das große Drama an die Wand werfen. Und das ist der Umkreis, der Gruppierungen wie zum Beispiel Al-Qaida füttert. Gruppen wie Al-Qaida zufüttert. Ja? Da haben sie große Teile von Bevölkerung in Ländern wie Pakistan und Afghanistan, die arbeitslos waren, um die sich niemand gekümmert hat, die wenig Bildung hatten, die keinen Zugang hatten zu Basisgesundheitsversorgung, also einige von den Themen, die ich gerade versucht habe anzusprechen. Und dann kamen hinein religiös motivierte Gruppen, die die Gesundheitsversorgung gebracht haben, die Schulen gebracht haben, die ideologisch aufgeladen waren. Und die haben jenen Boden bereitet, der es jetzt möglich macht, relativ leicht in Pakistan und Afghanistan für ständige Unruhe zu sorgen. Was versuche ich zu sagen? Wenn man akzeptiert, dass man eine Minderheit hat, die gewisse Bedürfnisse hat, so wie die Gesamtbevölkerung auch, weil auch Kinder, die österreichische Kinder sind, wenn ich in Ihrem Duktus bleiben darf, haben das Bedürfnis nach Bildung, nach Gesundheitsversorgung etc. Minderheitenkinder haben das genauso. Wenn man diese Bedingungen oder diese Bedürfnisse erfüllt, dann gibt es kein Problem mit der sogenannten Integration. Wenn man das aber nicht erfüllt, dann ist die Radikalisierung oder dann ist die Empfänglichkeit für Sinnstiftung durch Dritte, die dann möglicherweise eine Agenda haben, die nicht ganz dem sozialen Gefüge entspricht, einfach wesentlich höher.
Ich kenne mich bei mir da etwas aus, wenn man drüber reden würde, frei, dann müsste man das ansprechen. Die
In welcher Dimension jetzt?
Das Stichwort Integration alleine sagt ja nichts. Nicht? Was meint man mit Integration? Der türkische Ministerpräsident ist nach Deutschland gereist und hat seine Millionen Türken dort aufgefordert, ja, Türken zu bleiben. Assimilation sei ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Nicht? Das florierende Österreich, das wir hatten, das friedliche Österreich ist ein Resultat von Einwanderung mit Assimilation. Das haben wir heute nicht mehr, speziell durch die islamische Einwanderung. Die islamische Gesellschaftsordnung versteht sich als eine, die sich von dem, was bei uns vielfach üblich ist, abgrenzt. Die will keinen Alkohol. Ich muss die Diskussion da nicht monopolisieren. Die Frage ist, will man gewisse Dinge hören oder nicht? Ich bin beim Thema Islam etwas bewandert. Ja? Ich habe mir Bücher gesammelt zwischen London und Manila und da steht überall dasselbe drinnen und das deckt sich auch mit dem, was in der realen Welt stattfindet. Dass nicht alle Moslems gleich religionstreu sind und entsprechend sich verhalten und verhüllen, das weiß ich.
Ja. Vielleicht darf ich mal kurz etwas über Wütenbildung sagen. In der ersten Ausstellung 1998 haben wir herausgefunden, dass es eine ganz alte, dass Europa sozusagen, das westliche Europa inklusive Österreich, also auch Deutschland und vor allen Dingen auch Griechenland, also ganz alte, uralte Traumata haben, was den Islam oder was das Osmanische Reich anbetrifft. Es betrifft sozusagen ein ganz großes Feindbild, was wirklich für mein Gefühl noch nicht richtig angefasst worden ist, sozusagen in der historischen und bildlichen Perspektive, sich damit auseinanderzusetzen. Sie haben, ich glaube, im oberen Belvedere ein Bild von Leander Russ, das beschreibt eine der Konstanten der österreichischen Nationenwerdung gehört, das Ereignis 1683, die Türken vor Wien. Österreich feiert sich sozusagen als das Land, das Europa vor den Türken oder vor dem Osmanischen Reich bewahrt hat. Da ist schon mal eine große Lüge mit verbunden, nämlich die, dass die Polen ohne Sowjetski Österreich oder Wien gar nicht hätte gehalten werden können. Nein, ich will jetzt gar nicht. Nein, mich interessiert nur die Frage sozusagen, was an Traumata oder was ich Dingen im nationalen Diskurs vorhanden ist, was den Islam oder was das Osmanische Reich anbetrifft. Das ist eine ganz alte Geschichte. Sie haben gerade gesagt, Österreich war irgendwie, bevor diese islamische Einwanderung kam, irgendwie ist das alles dank der Assimilation der anderen irgendwie gut gelaufen. Ich wollte nur sagen, das ist eine wirklich ganz alte Geschichte, die nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern Europas sozusagen als Trauma irgendwie als nicht verarbeitete Geschichte, vor allem die Ungarn zum Beispiel, haben ja ihren alten König Ludwig, der auch bei einer Schlacht fast zu Tode gekommen ist, und damit war Ungarn osmanisch. Bulgaren, eine Kunsthistoriker-Freundin von mir, ist jetzt gerade sozusagen aus dem Fokus gekommen, aber sie hat einen Mythos aufgedeckt, und zwar handelt es sich um Bilder, um ein Massaker von Batak. Da haben die bulgarische Nation, die da noch gar nicht existierte, sozusagen sich gegen das Osmanische Reich verteidigt. Die Kunsthistorikerin hat Fotos entschlüsselt als Nachstellung des Künstlers, der dieses Massaker gemalt hat, 20 Jahre später. Und bisher war das in den Schulbüchern, überall waren diese Fotos als Fotos von dem Massaker selbst sozusagen gekennzeichnet. Das hat dazu geführt, dass sie mit Morddrohungen überzogen wurde, die vom bulgarischen Präsidenten und vom Direktor des Nationalhistorischen Museums sozusagen getragen worden sind. Es hat eine Riesenkampagne in Bulgarien gegeben und sie ist dann nach Berlin geflohen. Das zeigt sozusagen die Explosionskraft, die Sie jetzt auch gerade beschrieben haben, dieses Problems, wo offenbar weder rechtlich noch sozusagen im historischen Narrativ da jemand mal anfängt, das aufzuarbeiten, nicht? Also sich damit zu beschäftigen. Das hat sicher Gründe, warum man das nicht richtig macht. Das, wenn ich mir vorstellen, ist sozusagen eine Narrativ- oder eine Fiction-Making-Blockade dagegen, die sich über Jahrhunderte, glaube ich, aufgebaut hat. Also das wollte ich nur dazu sagen.
Vielen Dank. Wollen wir vielleicht weitergehen? Gibt es noch? Ich glaube, da gibt es noch.
Mittlerweile das Mikrofon ergattert. Meine Frage geht weg von Ihrer Frage in eine ganz andere Richtung. Wenn ich so sagen darf, Sie haben mit diesem schönen Beispiel, was den Frosch anbetrifft, sich auch halbwegs als Tiermedizinerin präsentiert. Und deswegen die Frage, wo würden Sie denn derzeit in Europa oder in der Welt sehen, dass die Gefahr existiert, dass der Frosch es nicht merkt, dass es zu warm wird? Also eine Überlegung beispielsweise, um etwas zuzuspitzen, ist Belgien ein Fall für einen potenziellen Bürgerkrieg? Kann man sich ja eigentlich jetzt als Zeitungsleser oder politisch Interessierter gar nicht so recht vorstellen, weil als ein Mitgliedstaat der EU und selbst wenn die Wallonen und die Flamen ja, merkwürdig, aus unserer Sicht vielleicht merkwürdige Formen der Ausgrenzung, Diskriminierung und so weiter erfahren. Das ist mir neulich wirklich auch so gegangen in Lüttich, dass ich etwas stolz über Kulturhauptstadt in Linz erzählt habe und gesagt, wir haben eine flämische Theatergruppe gerade da. Und da haben die in Lüttich eigentlich so reagiert, als hätte ich erzählt, da ist eine Gruppe aus Tadschikistan gerade da. Also null Interesse an Flammen, obwohl sie aus dem gleichen Land sind. Also da kann man sich eigentlich nicht recht vorstellen, dass da ein Bürgerkrieg auskommt. Da ist Europa als Friedensprojekt irgendwie dagegen und dann auch in einer scheinbar zivilisierten Gesellschaft wie der belgischen ist so etwas nicht denkbar. Oder anderes Beispiel ist dieses Auseinandergehen der Tschechen und Slowaken sozusagen ein vorauseilendes Vermeiden einer bürgerkriegsähnlichen Situation. Ist die Situation in Irland eigentlich wirklich befriedet oder nicht? So, das würde mich interessieren, wie das für Ihre, Ihre Einschätzung, wie es dem Frosch gerade geht, ist.
Dem Frosch geht es, glaube ich, variabel. Also um Ihre Beispiele abzuarbeiten, soweit ich weiß, Tschechische Republik und Slowakei ist im Prinzip von oben oktroyiert. Also das war von den Bevölkerungsgruppen meines Wissens nach gar nicht akzeptiert, sondern das war zwei Persönlichkeiten, die nicht miteinander konnten und das war die Option, die dem einen besonders vorgeschwebt hat und dann hat es der andere akzeptiert, etwas überspitzt formuliert zugegebenermaßen. Irland, gerade aufgrund dieser zwei unseligen Zwischenfälle gerade eben, wirkt so, als ob das tatsächlich auf dem richtigen Weg ist. Also es haben beide Seiten sehr versöhnlich reagiert, es sind alle gemeinsam aufgetreten und haben gesagt, so nicht. Belgien ist definitiv ein Pulverfass, ja. Ich meine, wo man auch sagen muss, dass der Rechtsstaat insofern an seine Grenzen gerät, wenn da selbst Demonstrationen völlig korrekt beobachtet werden und man versucht, das auseinanderzuhalten, ist nicht gesagt, dass da nicht in irgendeiner Form etwas massiv explodieren kann. Das heißt jetzt nicht gleich, dass ein Bürgerkrieg ausbricht, aber dass es einfach zu Verletzungen, physischen, körperlichen Verletzungen auf beiden Seiten kommt, die massive Auswirkungen haben können. Ich würde meinen, dass das, was den Frosch momentan erwärmt, und das ist jetzt wieder ein bisschen abgeebbt in den letzten Monaten, aber ich glaube, dass es trotzdem ein wichtiges Thema ist, und das ist die Terrorbekämpfung, die sogenannte. Da sind Gesetze beschlossen worden, da sind Regelungsmechanismen akzeptabel und salonfähig geworden, von denen ich sage, dass sie die Stärke der Zivilgesellschaft und dass sie den Zusammenhalt der Gesellschaft als solches doch negativ beeinflussen und plötzlich einen Standard etablieren, der das Individuum, aber auch das Kollektiv weniger schützt, als es möglich sein sollte in einem entwickelten Industrieland. Und ich glaube, dass gerade diese sogenannten Antiterrorgesetzgebungen für eine kräftige Erwärmung gesorgt haben, die wenigen bewusst ist. Ein anderes Stichwort wäre zum Beispiel auch die ganze Videoüberwachung, die ja auch als Teil dieses Antiterror-Dings, aber warum da an sämtlichen öffentlichen Orten jetzt plötzlich Videokameras sein müssen, das sind lauter so kleine Dinge, wo es dann eben schwierig ist zu wissen, wann es zu heiß ist.
Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Also der letzte Punkt, heißt das aus Ihrer Sicht, die Wirkung dieser Antiterrorgesetzgebung ist etwas, was die Schwelle für Rechtsstaatlichkeit so weit herabsetzt, dass in brenzligen Situationen sozusagen das Gefühl für Rechtsstaatlichkeit umschlagen oder das weniger stark gewordene Gefühl für Rechtsstaatlichkeit umschlagen kann in Gewalttätigkeit.
Absolut. Mhm. Und ich glaube, also nur um ein Beispiel zu nennen, ich glaube, dass kaum jemand in Österreich weiß, dass es im Vorfeld der Europameisterschaft, die da letztes Jahr im Juni stattgefunden hat, es einen Vertrag gibt, der also keine Frist hat, der gilt bis auf Weiteres zwischen Deutschland und Österreich, wonach deutsche Polizisten mit den Rechten und Pflichten, die sie in Deutschland haben, auf österreichischem Territorium Amtshandlungen betreiben können. Und das ist natürlich, wenn wir uns alle verstehen und alle professionell ausgebildet sind und das dokumentieren und wunderbar machen, alles ganz super fein. Ja? Da gibt es ja nichts. Aber das Problem ist ja, wenn dann da die Steine sich leicht verschieben, dann hat man plötzlich eine Situation, die man nicht mehr ganz kontrollieren kann.
Danke. Gibt es drei Wortmeldungen? Bitte dahin. In der Mitte. Die Dame, glaube ich, erzählen.
Okay. Eine Frage. Sehen Sie als Hauptursache auch ausländische Drahtzieher in Bürgerkriege? Das heißt Kirche aus Rom, die das beeinflussen, eigentlich Großmächte. Ich glaube, Belgien ist auch gerade ein Fall von Großmachtspolitik, die so in Afrika irgendwie nicht gut gelungen ist. Und wo Belgien gerade in Europa auch ein Opfer von. Also Bürgerkriege sind nicht nur nationale Ereignisse, oder?
Ja, also in der heutigen Welt sind sie nicht mehr nur nationale Ereignisse.
Ich glaub, das aber nur in der heutigen Welt oder früher auch?
Ja, mein Jugoslawienkrieg ist definitiv ein Fall, der auch international beeinflusst wurde und wo Fäden gezogen worden sind, gar keine Frage. Aber dass das heutzutage ja, viel weniger eine nationale Geschichte ist, aufgrund der Vernetztheit, ist ganz klar.
Dann ist es auch ein Problem mit der Aufarbeitung, denke ich mal. Weil ich meine, das ist, wenn internationale Faktoren, internationale Mächte, Großmächte, wie es auch immer sein sollte, dahinter stehen, dann ist die interne Aufarbeitung nachher auch wesentlich schwieriger durchzuführen, oder?
Natürlich. Ich meine, der momentanige Bilderbuchfall unter Anführungszeichen ist das Verfahren gegen Saddam Hussein, wo man versucht hat, das auf nationaler Ebene zu lösen, im national ein Verfahren angedeihen zu lassen. Und die Anklagepunkte, die man verwendet hat, waren alle jene Fälle, die man verwenden konnte, ohne dass es irgendwelche Berührungspunkte mit den Zulieferungen von Waffen durch die USA gegeben hat. Ich meine, die Anklagepunkte waren ja relativ gering zu dem, was man jetzt schon weiß, was Saddam Hussein alles verbrochen hat. Aber man hat das einschränken müssen, damit man nicht in irgendeiner Form mit den internationalen Mächten in Berührung kommt.
Insofern ist aber das wurde ja total von den internationalen Mächten geführt, weil die Iraker haben selber diesen Prozess gegen Saddam Hussein ja nicht durchgeführt.
Naja, offiziell hat ein irakischer Richter den Vorsitz geführt, nicht?
Ja.
Aber eben, wie gesagt, die Anklagepunkte waren schon auf den internationalen Einfluss angepasst.
Wo anfangen? Also ich möchte zunächst mich bedanken, dass Sie mich da extra begrüßt haben und nochmal begründen, warum ich gescheut habe, mich da hinzusetzen, weil die Anfrage an mich war, wenn ich es richtig verstanden habe, die Friedensforschung oder die Sicht der Friedensforschung auf Bürgerkriege zusammenzufassen. Dazu habe ich mich so kurzfristig nicht in der Lage gesehen. Ich glaube, wenn man diesen ganzen Raum hätte, würde er nicht ausreichen, um die Friedensforschung der letzten 40 Jahre zu fassen. Und davon ist natürlich nur ein kleinerer Teil, beschäftigt sich mit Bürgerkriegen, aber ich meine, das war mir etwas vom Anspruch zu hoch. Das wollte ich nicht, das hätte ich vermessen gefunden, ja, das überhaupt zu wagen. Gut, ich fang noch mal bei Ihrer Geschichte an, weil ich finde, die Frage stellen natürlich viele, ja, und insofern ist es eine Frage, der man nicht ausweichen sollte. Aus meiner Sicht gibt es darauf verschiedene Antworten. Eine Antwort ist, schauen Sie in die klassischen Einwanderungsländer wie die Vereinigten Staaten oder Kanada. Ja gut, aber dann wissen Sie auch, dass diese Staaten ja ob trotz der hohen Einwanderungsquoten, sie ist überhaupt, bestehen ja eigentlich nur aus Einwanderern zu unterschiedlichen geschichtlichen Phasen, gleichwohl ist da nicht die, nicht auch nicht entfernt die Rede von der Gefahr eines Bürgerkriegs. Es kommt. Ja, ja, gut, es sind segregiert, aber teilweise segregiert und sie existieren miteinander. Man kann dasselbe von Brasilien oder Ähnliches von Brasilien sagen, das ich etwas besser kenne. Das ist also das eine. Unterschiedliche Ethnien können wunderbar zusammenleben. Schweiz ist das große Beispiel. Es kommt darauf an, wie man das Zusammenleben regelt. Das Osmanische Reich war wesentlich toleranter als das Österreich Maria Theresias. Gar keine Frage. Ja. Was jedenfalls, was die freie Religionsausübung betrifft. Also es gibt viele Gründe dafür. Noch ein letztes, wenn man noch weiter zurückgeht, das habe ich in meinem Geschichtsstudium vor 50 Jahren, war das eine der ersten Messages, die ich verstanden habe. Das war eine Vorlesung über Völkerrecht, über die Völkerwanderung. Und die Aussage war ganz klar, die Regionen in Europa, die die größte Durchmischung erlebt haben, in dieser Zeit sind die kulturell fruchtbarsten Religionen geworden im Lauf der Jahrhunderte. Das ist ein unbestreitbares Faktum. Also es kommt darauf an, wie geht man damit um. Diese Frage nach, also ich will jetzt nicht auf die Froschfrage eingehen, in dem Sinn, dass man die einzelnen Gesellschaften durchgeht. Da ist es natürlich in jeder Gesellschaft ein bisschen anders. Aber generell, also eine Antwort, vielleicht auch nicht aus der Friedensforschung, aber doch ein relativer Konsens in der Friedensforschung, bezieht sich auf ein Ergebnis von Dieter Senghers, der im Sommer ja auch hier sein wird in diesem Salon, der herausgefunden hat durch Vergleich von einer Unzahl von Studien, dass es im Wesentlichen 6 Faktoren sind, die garantieren, dass eine Gesellschaft friedlich bleiben kann oder werden kann. Es sind 6 Faktoren. Dieter Senghers nennt das zivilisatorische Hexagon. Der erste Faktor ist, es gibt ein Gewaltmonopol. Also überall, wo das Gewaltmonopol anfängt zu bröckeln, kann man sicher sagen, ist der Frosch in Gefahr zu ertrinken, wenn er nicht rechtzeitig springt. Warten Sie ab. Also, das erste ist das Gewaltmonopol, das staatliche Gewaltmonopol. Also, in dem Moment, wo es bewaffnete Gruppen auf der Straße gibt, ist ganz klar, und das war in Deutschland bereits ab 1929, 1928 der Fall, ist ganz klar, dass der innere Frieden hochgradig gefährdet ist. Keine Frage. Also da ist ein Punkt, wo man hochsensibel reagieren muss. Der zweite Punkt ist, dieses Gewaltmonopol, Sultan und so weiter, ja, muss rechtsstaatlich kontrolliert sein. Sonst ist der Willkür Tür und Tor geöffnet, der staatlichen Willkür. Und damit hat man keinen inneren Frieden, ganz klar. Der dritte Punkt ist Partizipation. Also es muss gesellschaftliche Verhältnisse geben, in denen alle gesellschaftlichen Gruppen zu Recht das Gefühl haben, wir haben mitzureden. Wir haben einen Anteil an der Gestaltung der gesellschaftlichen Grundentscheidungen, an der Gestaltung der Gesellschaft, alle gesellschaftlichen Gruppen müssen von sich die Wahrnehmung haben, wir sind partizipatorisch beteiligt. Das kann man Demokratie nennen, aber der Begriff Demokratie, nein, es ist nicht Utopia. Es ist nicht Utopia. Also in Europa, in Europa, im gegenwärtigen Europa konstatieren, dass die meisten gesellschaftlichen Gruppen von sich diese Wahrnehmung haben. Die Religionsgemeinschaften gestalten die Verhältnisse mit und viele andere Gruppen auch. Und also das ist eine ganz wesentliche Bedingung. Wenn die verloren geht, ertrinkt der Frosch. Gar keine Frage. Ja? Und der vierte Punkt ist dann natürlich, dass es ein gewisses Maß an Gerechtigkeit gibt. Also Gerechtigkeit ist natürlich objektiv in keiner Gesellschaft im Sinne von absoluter Egalität oder sehr selten in der Geschichte im Sinne von Egalität vorhanden gewesen, aber doch so, dass ein Grundgefühl vorhanden ist, es geht einigermaßen mit rechten Dingen zu. Man wird nicht trotz großer Leistungen, also kategorisch vernachlässigt. Also nehmen Sie das Beispiel Kosovo vor 1998, da war das ganz klar, es gab ein so hohes Maß an gesellschaftlicher Ungerechtigkeit, das voraussehbar war, und wir haben das vorausgesagt im Jahr 1992, dass es einen Krieg geben wird. Ja, das war ganz unvermeidlich bei einem solchen hohen Maß an gesellschaftlicher, gruppenbezogener Ungerechtigkeit. Zugang zu Berufschancen, Bildung und so weiter. So, das ist aber noch nicht alles. Das war der vierte Punkt. Der fünfte Punkt ist die Interdependenz, so nennt das Sengers, mit dem Zusatz Affektkontrolle. Das heißt, das bedeutet, es muss vorhanden sein, eine starke Verflechtung der Institutionen, gegenseitige Verflechtung, das ist im gegenwärtigen Europa relativ stark ausgebildet, ist ein wirklicher Pluspunkt, also grenzüberschreitend ausgebildet, aber auch innerhalb der einzelnen Staaten sehr stark ausgebildet, und damit geht Affektkontrolle insofern einher, als wenn man gleichzeitig in der einen Organisation ist und in der anderen auch, ich bin in der Kirche, aber auch in den Gewerkschaften und so weiter und so fort, ist es nicht mehr so ganz einfach, also man macht das dann einfach nicht, dass man dem aufbrandenden Zorn, ja, und so sofort vollen Ausdruck gibt. Man bremst sich ein bisschen ein, ja, so, weil man ja weiß, es gibt noch eine andere Sichtweise und morgen bin ich in der anderen Gruppe und dann muss ich mich ein bisschen anders bewegen. Also Interdependenz, gegenseitige Abhängigkeit von Gruppen und Affektkontrolle bedingen sich gegenseitig und sind ein wesentlicher Faktor. Und jetzt kommt der jüngste Punkt, historisch gesehen der jüngste Punkt, man kann all diesen sechs Punkten historische Phasen, sozusagen Entdeckungsphasen zuordnen. Der jüngste Punkt ist Konfliktkultur, also die Fähigkeit, die ausgebildete Fähigkeit, mit Konflikten auf andere als gewaltsame Weise umzugehen. Das kann man trainieren, das kann man üben, dafür kann man Institutionen bereitstellen und so fort. Also das sind sechs, du willst was sagen? Okay. Also diese sechs Punkte, natürlich ist ganz klar, Menschenrechte
kommen
seltsamerweise in diesem Hexagon als eigener Punkt in dem Hexagon bei Sengers nicht vor, weil er im Grunde
ja,
in den
anderen
sechs Punkten
impliziert. Sind schon.
Ja, es ist immer drin.
Es ist immer drin. Ne?
Sonst würde das natürlich gar nicht funktionieren. Also das Ganze kann man sich ohne die Anerkennung der allgemeinen Menschenrechte nicht vorstellen.
Ja, menschenrechtlich, glaube ich, würde Punkt 4 zum Beispiel Gerechtigkeit, würde ich mehr als Antidiskriminierung definieren.
Ja.
Also, oder klar. So verstehe ich
ja, ja.
Eher.
Also wenn es eine starke Diskriminierung ja. gibt, die sich auch ja. in Form von materiellen Zugängen und Zuweisungen, hätte ich gesagt, das stimmt nicht, ausdrückt, dann kann es nicht funktionieren. Ja. Ja. Und die wirklich große Kunst ist, diese sechs Felder aufmerksam zu beobachten und rechtzeitig die Stimme zu erheben, wenn es an irgendeinem dieser sechs Punkte anfängt, mulmig zu werden. Also das.
Nur entschuldigen Sie, beim Punkt 1 ist meiner Meinung nach größte Mulmigkeit geboten. Wenn ich mir anschaue, die Privatisierung von Gefängnissen und wenn ich mir die Auslagerung von Sicherheitsdiensten, ja. zum Beispiel Flughafen, anschaue, dann würde ich sagen, das Gewaltmonopol ist aber schon gut aufgeweicht, oder?
Also da gibt es zweifellos ganz, ja. ganz problematische Erscheinungen, auch im Punkt auf Gerechtigkeit. Es ist nicht umsonst, dass über Managergehälter diskutiert wird, gegenwärtig. Das ist, glaube ich, hat schon etwas zu tun mit unserem Thema. Mhm. Also man kann noch mehr Punkte finden, wo Gefahr im Verzug ist. So. Jetzt wollte ich sehr gerne noch auf Sie, Frau Flacke, zu sprechen kommen, wenn ich noch darf. Oder soll ich jetzt mit einem anderen Mikrofon? Ja, ich habe schon lange geredet. Wir sollen was verdrängen. Gut. Also, unterbrechen Sie mich. Ich muss nicht die ganze Zeit hier reden. Sie haben von der Mythenbildung gesprochen als sozusagen ein unbewusster vielleicht Mechanismus, übersetze ich jetzt, der geholfen hat, Bürgerkriege in der Nachkriegszeit zu verhindern. Das leuchtet mir weitgehend oder pauschal gesagt durchaus ein. Aber ich habe zwei Fragezeichen an zwei Stellen. Ja. Die eine Stelle ist die, der Widerstand war ja nicht nur, jedenfalls nicht in allen Ländern, ein Mythos. In Deutschland war er marginal, keine Frage. In Polen war er aber doch sehr stark ausgeprägt. Also ich kann mir sehr schlecht Zahlen merken, aber es gibt Berechnungen darüber, vom Jüdischen Institut in Warschau, Berechnungen darüber, wie viele Polen beteiligt gewesen sein müssen, aktiv beteiligt gewesen sein müssen.
Ich habe auch nicht über Polen geredet.
Ja, Sie haben nichts über Polen gesagt. Ich wollte das aber sozusagen nur der Ordnung halber erwähnen. Es ist, dass man kann nicht in allen Ländern in dieser Beziehung von einem Mythos sprechen, sondern es gab natürlich wirklich Widerstand, und zwar in beachtlichem Ausmaß. Auch in Dänemark, würde ich sagen, gab es einen beachtlichen Widerstand, auch in Frankreich und so weiter. Das muss man nicht. Also der Widerstand ist nicht nur ein Mythos, was allerdings eine Tendenz war, ist nach dem Krieg, die Schattenseiten, die auch mit vielen dieser Bewegungen, dieser Widerstandsbewegungen verbunden waren, also in Dänemark ganz, ganz heftig. Nein, ich nicht mit der Schattenseite. König, das war
die Dänen. Die Dänen und der König, ja.
Ja, Dänemark war eine Demokratie vor dem Krieg. Ja, ja. Ja, das war, in Dänemark war...
Kann man alles in den Büchern nach, man kann auch über Polen,
ja.
Kann man alles hier nachlesen.
Ja, ja, also...
vielleicht immer auf
gut. Also es gab Schattenseiten, die wurden in der Tat unter den Tisch gekehrt und werden jetzt erst 50, 60 Jahre später aufgedeckt. Also gibt es dramatische Beispiele in Dänemark, die mich wirklich erschreckt haben und kennen das sicher. Auch in anderen Gesellschaften, auch Polen. Ja. Man kann sich vielleicht vorstellen, also wenn die Diskussion in Polen, die jetzt läuft seit Jedwabne, in dieser Heftigkeit schon 1950 gelaufen wäre, weiß ich nicht genau, wie es ausgegangen wäre. Ja. Vielleicht bestätigt das Ihre These. Also ist das eine Fragezeichen. Was war das andere? Hilfe.
Vielleicht gehen wir mal die Möglichkeit.
Ich kann ja vielleicht. Bei den Ländern, die in den Warschauer Pakt staaten, dann sozusagen von der Sowjetunion aus verwaltet wurden, waren die Bedingungen anders. Aber in Polen zum Beispiel war es so, dass der polnische Widerstand den jüdischen gar nicht aufgenommen hat. Zum Beispiel auch ein großes Desiderat in der polnischen Aufarbeitung der eigenen Rolle. Natürlich gab es einen Widerstand in Polen, das wollte ich gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, in Frankreich war der Widerstand und auch in den Niederlanden war der Widerstand nicht so groß, wie er sozusagen heute gilt und wie er gesehen wird. Also es gibt da auch Statistiken, in jedem Land sind es vielleicht so und so viel Prozent, die aktiv im Widerstand waren und das bewegt sich irgendwie im einstelligen Bereich. Dann gibt es einen großen Bereich, der zu dieser Grauzone irgendwie Mitläufer, aber auch vielleicht nicht gehört und die meisten sind mitgelaufen, also Vichy in Frankreich zum Beispiel. In Polen gab es irgendwie die Chance nicht, weil das Land wurde sogleich vernichtet, es wurde irgendwie alles vernichtet, also in Polen gehört zu den Ländern, die am meisten unter der deutschen Herrschaft und dann unter der sowjetischen, die hatten auch das Problem, dass sie im September 39 von zwei Seiten im Grunde genommen okkupiert worden sind. Auch eine Geschichte, die lange in Polen gar nicht erzählt werden durfte. Und jetzt war ich im Museum des Warschauer Aufstandes. Das ist eine einzige Legendenerzählung. Also das stimmt alles nicht so ganz genau. Aber gut, das sind Mythenbildung. Manchmal sind sie gut, manchmal sind sie schlecht. Also wenn diese Heldenerzählung immer weitergeht, wenn sich so ein Volk dem dann irgendwann doch nicht stellt, entsteht eben doch ein Problem. Aber sozusagen für die erste Zeit würde ich sagen, war das möglicherweise genau die richtige Entscheidung, zu sagen, okay, auch die Schweiz, die haben auch einen Film, sogar mit Helene Weigel, wo sie Deutschen die Einwanderung ermöglicht in einer dramatischen Szenerie. Und da durfte auch nicht gesagt werden, wir haben die Juden nicht aufgenommen. Nicht? Also die haben alle sich das schön geredet, aber zum Wohl der Länder. Ja, Dänemark haben alle Juden nach Schweden gebracht. Ja. Hochachtung. Ja, ja.
Da eine wesentliche Funktion. Die Niederländer ja. Zum Beispiel ist nach England geflohen. Deswegen gab es proportional sehr viele Juden aus den Niederlanden, die in die Gastarbeit transportiert.
Ja, viel höher als
in. Keine höhere Gewalt, weil ich gesagt habe, machen wir nicht so. Stopp. Was der dänische König persönlich sozusagen vorgegeben hat. Und das zeigt sich in vielen Ländern.
Aber Belgien hat auch nicht so viele Juden ausgeliefert wie. Nein, weniger als die Niederlande, viel weniger.
Florian Wenninger ist jetzt dran.
Entschuldigung.
Merken Sie sich Ihre Frage? Der Florian Wenninger ist jetzt dran.
Ich hätte eine Frage jeweils sozusagen. Das eine, was ich mir gedacht habe während der Präsentation mit den Grundbedürfnissen sozusagen, das hat mich ein bisschen erinnert, was ich im Politikwissenschaftsstudium über Good Governance gehört habe. Also sozusagen ein machiavellistischer Ansatz, was muss eine herrschende Elite sicherstellen, um Unruhebildung bis hin zum bewaffneten Aufstand zu vermeiden. Sind Bürgerkriege nicht eben dadurch geprägt, dass von einer oder von beiden Seiten eben all diese Rechte ganz bewusst für die andere Seite in Abrede gestellt werden. Mhm. Nicht? Unterscheidet das nicht den Bürgerkrieg, nimmt das nicht den Bürgerkrieg aus diesem Raster der Good Governance heraus? Das wäre also die eine Frage. Und die zweite, übrigens das mit dem polnischen Widerstand, der keine Juden aufgenommen hätte, glaube ich, lasse ich so nicht ganz generalisieren. Es war die Armia Krajowa, die keine Juden aufgenommen hat, während die Armia Ludowa schon.
Also ja, Bartoszewski ist dabei gewesen, ja.
Ich fand diese Grundthese interessant, sozusagen nach 20 Jahren fangen Gesellschaften an zu reden und das sei offenbar ein notwendiger Abstand und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob mir ein Beispiel einfällt, wo das nicht so wäre. Es ist mir keins eingefallen, ich habe das vorausgeschickt, aber eine Gesellschaft, die sozusagen fortdauernd in einem vor einer latenten Bürgerkriegsgefahr steht und trotzdem Mythen schon relativ lange und relativ intensiv schonungslos öffentlich bearbeitet, wäre die israelische. Und dort würde ich jetzt einmal attestieren, dass die Auseinandersetzung mit den Gründungsmythen des Staates sehr viel beigetragen haben zu einer positiven politischen Kultur. Insofern, wie erklären Sie sich diese 20 Jahre? Und es hat sich für mich ein bisschen so angehört, als ob Sie das für einen wünschenswerten Zeitraum hielten. Ist das so oder war das ein misslicher Eindruck? Und dann, ich kann es mir nicht verkneifen, ganz am Schluss noch eine kurze Anmerkung zu Ihnen zu machen. Ich glaube, die Sorge vor Segregation einer Gesellschaft ignoriert ein bisschen, dass es diese Segregation ja auch unabhängig von Ethnizitäten gibt. Also ich darf Ihnen versichern, dass was die Nachbarschaft in dem Dorf, aus dem ich stamme, in Kärnten, über den Wasserkopf Wien denkt, ist in etwa vergleichbar mit dem, was die österreichischen Nachbarn in meinem Haus in Otterkring über die türkische Familie über ihnen denken.
Wer möchte zu anfangen?
Zu Good Governance. Ich glaube, das Problem Also ich würde Good Governance, so wie ich es verstehe, einordnen unter der Kategorie Wohlfahrtsansatz. Sprich, man gibt den Menschen, weil man Mitleid mit ihnen hat oder weil sie dies bedürfen. Aber es ist sozusagen ein Top-Down-Approach, dass man hinuntergibt, wohingegen der Menschenrechtsansatz erstens bottom-up ist und zweitens das Individuum als Rechtinhaberin und Inhaber respektiert und anerkennt und daher die Rechte gibt. Dass Rechte dem Gegenüber, dem vis-à-vis ist übertrieben, dem Gegenüber in einem Krieg aberkannt werden, ja, das ist der Mechanismus des Krieges. Dass man meistens anfangend mit Eigentum in irgendeiner Form anfängt, das, was man als Würde umschreibt, dem anderen abzuerkennen. Dramatisch natürlich zugespitzt ist in jeder Form von Folter, die Menschen ihre Würde aberkennt. Ja. Also insofern natürlich ist Krieg eine Aberkennung von Rechten, gar keine Frage.
Ja, die 20 Jahre. Doch es gibt Länder, wo die Auseinandersetzung auch 20 Jahre...
Bitte? Früher Südafrika, Entschuldigung. Nein, Südafrika hat, wenn man es als Konfliktbearbeitung... Ja.
Ja, die DDR ist auch ein Beispiel. Also mit der Gauk-Behörde, also sozusagen, wo man direkt an die Stasi-Akten kam. Also sozusagen der Versuch, gleich die Vergangenheit und die Schuld sozusagen zu fokussieren und die Akten freizugeben. Ne? Also die Stasi-Akten, da kann ja jeder eine Anfrage stellen und die Anfragen sind gigantisch. Also bei der jetzt sogenannten Birtler und damals noch genannten Gauk-Behörde. Und dieser Prozess der Aneignung dieser Akten und der Verstrickung in die Staatssicherheit haben jetzt auch die Polen und andere Länder zum Vorbild genommen und versuchen die Akten auch in diesem Sinne aufzuarbeiten. Also das ist ein Beispiel für die frühe Auseinandersetzung mit Schuld. Direkt nachdem die DDR zu Ende war, hat man auch angefangen, sich mit der Schuld zu beschäftigen.
Ja. Aber ist das nicht... Ich würde auch Verdrückung in den Gewinn schätzen in der DDR, aber das vergleichbar mit einer Postbürgerkriegsgesellschaft?
Nein, wahrscheinlich nicht. Wo, aber da gibt es so ein Beispiel, in Südafrika ist auch so ein Beispiel, wo aber tatsächlich irgendwie jahrzehntelang Krieg gewesen ist.
Ja, aber sind das nicht Beispiele, die erst so, also sozusagen, wo der Konflikt so in den 90er Jahren beendet wurde, ja, und dann sozusagen dann gleich sozusagen eine Aufarbeitungsphase begonnen hat, und kann man da irgendwie eine Art von Fortschritt sehen, wenn man so will, so in der Aufarbeitung von Konflikten, dass man sozusagen nicht mehr 30, 40 Jahre warten möchte, dass es nicht mehr möglich ist, sozusagen so große Geschichtsmythen zu entwerfen, große Erzählungen zu entwerfen, die sozusagen eine Nation dann einigen, sondern muss dann gleich sozusagen auf erprobte Muster der Aufarbeitung und die deutsche Gesellschaft ist ja, glaube ich, erprobt in der Aufarbeitung von Nationalsozialismus, dass man gleich sozusagen Volley dann in die Aufarbeitung des Kommunismus dann mit ähnlichen sozusagen Mechanismen dann übergegangen ist.
Ja gut, es war ein geringerer Teil und natürlich gab es eine starke Fraktion, die dafür war, die Stasi-Akten aufzuarbeiten. Das war die Bürgerrechtsbewegung, die haben ja auch dafür gesorgt, dass es ein eigenes Archivrecht gibt für die Stasi-Akten. Die haben eine eigene Archivsituation. Dafür gibt es ein eigenes Gesetz in der Bundesrepublik für die Stasi-Akten, für den Zugang zu den Stasi-Akten. Also es hat jetzt vor einigen Jahren, ich war auch Mitglied der Kommission, Überlegungen gegeben, das dem Archiv, dem Bundesarchiv zuzuordnen. Aber das hätte bedeutet, dass der Zugang anders wird. Und einstweilen bleibt es noch so für die nächsten Jahre, wie es jetzt ist, sodass der Zugang unter bestimmten Bedingungen einfach besser geregelt ist. Was jetzt die 20 Jahre, ob das jetzt von mir irgendwie so gedacht ist, nein, die Bundesrepublik hat sicher dadurch, dass Deutschland einfach die Schuld an dem Krieg trägt, vielleicht eine andere Form von Vehemenz in der Aufarbeitung gehabt, weil die nächste Generation möglicherweise den Konflikt einfach nicht ertragen hat. Bitte? Ja, das habe ich doch gemeint. Wenn ich, nein, das, es geht um 20 Jahre. Es geht um 20. Nein, nein, da war nichts von. Naja, das jetzt. Aber ich weiß zum Beispiel Norwegen, die haben, ich war ganz überrascht, ich habe alle Länder besucht, die wir ausgestellt haben und war eben auch im Heimatfrontmuseum. Es ist jetzt nur ein Beispiel, aber dazu gehört auch das Warschauer Aufstandsmuseum, die haben alle irgendwie den gleichen Narrativ, wir waren alle Helden und wir waren alle im Widerstand, wir waren alle großartig und wir haben alle gegen die Deutschen mit Erfolg gekämpft und alle Widerstandsaktionen waren wahnsinnig gut und alle top durchgeführt und organisatorisch bestens. Also das in Norwegen fängt man jetzt so ganz langsam an, mal diesen Narrativ zu verändern, aber da bestand auch irgendwie gar kein Anlass, es zu tun. Es ist ein demokratisches Land und es gab einen Künstler, der hat so eine Aktion gemacht, dass die Norweger ihre Juden mit Taxis zu dem Schiff Stettin, glaube ich, gebracht haben. Vorher haben immer gesagt, es waren immer nur die Deutschen, die Juden eingesammelt haben, aber das ist fast keinem Land so gewesen. Also das war in Norwegen dann so ein Ansatzpunkt, sich damit zu beschäftigen, aber das war jetzt erst vor ein paar Jahren, nicht? Also das ist viel länger her als, aber ich glaube, wo so die Konfliktsituation so konkret ist, geht es vielleicht in die nächste Generation. Aber ich kann da jetzt keine Gesetzmäßigkeit irgendwie herleiten. Und Israel bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe jetzt den Eindruck, dass der Konflikt, also dieser Gründungsmythos der von Israel gar nicht mehr irgendwie auch nur hinterfragt wird. Im Moment jedenfalls, wo dieser Konflikt mit Palästina so kompliziert wieder geworden ist oder so schwierig ist. Ja.
Ich wollte noch auf die Geschwindigkeit.
Ja.
Also auf die Frage, ob da mit Ende des Kommunismus da in irgendeiner Form eine größere Geschwindigkeit in der Aufarbeitung da ist. Ich glaube schon und ich glaube, dass es gerade eben auch etwas damit zu tun hat, dass der Kalte Krieg zu Ende ist. Weil nach Ende des Kalten Krieges einfach auch diese Polarisierung, gerade im menschenrechtlichen Bereich, ein Ende gefunden hat. Und 1993 gab es die Weltkonferenz der Menschenrechte, wo man zwei Dinge dingfest gemacht hat. Das eine ist, diesen Gegensatz zwischen politischen Menschenrechten und ökonomischen Menschenrechten als das eine für Industriestaaten und das andere für die kommunistischen Länder wurde aufgelöst. Und gleichzeitig wurde auch beschlossen, dass dieses Menschenrechte auf irgendeinem internationalen Level anzusetzen, wo es nur darum geht, dass man sich gegenseitig befetzt, was man nicht tut, runterzuholen auf die nationale Ebene und zu sagen, es geht um die konkrete Implementierung in jedem Mitgliedstaat der Vereinten Nationen, um Menschenrechte zu gewährleisten. Und ich denke, dass das ein Mittenfaktor ist, dass man einfach sagt, schauen wir uns doch eigentlich einmal unseren eigenen, den Hof sozusagen vor unserem eigenen Haus an. Und dass da vielleicht eine Beschleunigung einfach auch konsequent ist.
Das mag vielleicht im rechtlichen Rahmen so sein.
Okay.
Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es sozusagen in diesem ideologischen Gefüge ist. Also die Auseinandersetzung findet tatsächlich, also etwa in einem Terrorhaus in Budapest kann man es sehen. Also das ist wirklich natürlich antisowjetisch. Aber die ganze NS-Geschichte, Ungarn war ja verbündet, damit wird sozusagen in dem Zug positiv, also jetzt nicht wirklich vollständig positiv bewertet, aber es spielt nicht so eine Rolle. Dabei ist es natürlich auch eine Übergangsgeschichte und ich sagte ja, die wie in Lettland gewinnt diese Phase sozusagen in dieser Rekonstituierung der Nation als Phase Opfer gewesen zu sein und nicht dabei gewesen zu sein. Also das ist sogar noch viel länger her jetzt und wird noch nicht wirklich angegangen und führt auch zu Spaltung innerhalb der Gesellschaften.
Ich möchte noch eine Anmerkung vielleicht, bevor, vielleicht wenn man es von der psychologischen Sicht her nimmt, dass bei Tätergesellschaften sozusagen ein Geschichtsmythos aufbricht, wenn eine neue Generation heranwächst, die sozusagen die Elterngeneration hinterfragt.
Ja.
Und in Opfergesellschaften, wenn sozusagen die Opfer in ein Alter kommen, wo sie sozusagen aus ihrem aktiven Berufsleben aussteigen, in die Pension gehen und Resümee ziehen über ihr Leben und dann sozusagen dann noch den Punkt erreichen, irgendetwas weiterzugeben zu möchten oder ein Resümee zu ziehen über ihr eigenes Leben und auch Zeugnis abzugeben über das, was ihnen widerfahren ist.
Aber es sind ja auch Tätergesellschaften. Also das sind ja auch Täter. Die waren Mitglied in der SS, sie haben die Juden mit ausgeliefert, sie haben freiwillig am Krieg teilgenommen gegen die Sowjetunion in der deutschen Litauen Wehrmacht. Jetzt. Ja, zum Beispiel, ja. Aber auch Finnland zum Beispiel. Oder auch in den Niederlanden gab es eine breite SS-Bewegung. Die Zahl der Juden, die von den Niederländern ausgeliefert worden sind, ist ungleich höher als etwa in Belgien. Also das ist, das sind auch Tätergesellschaften, also in Teilen jedenfalls, nicht, dass sie den Krieg angefangen haben, dass sie sich das ausgedacht haben mit dieser Rassendiskriminierung und dann der Vernichtung der Juden, aber sie haben mitgemacht und sie haben aktiv mitgemacht.
Aber der Mythos in den Niederlanden, die gerade gerettet ist, Anne Frank, weil plötzlich durch Anne Frank waren alle Widerstand und haben nicht weggelegt.
Also ja, das ist wahr. Funktioniert noch heute so. Ja.
Okay, bitte.
Ich glaube schon, dass diese, was der Christian Klösch gerade gesagt hat, diese anthropologische Variante sozusagen junge Generation in der Abgrenzung zu der Elterngeneration und Resümee ziehen, dass die für quasi so einen Normalfall der gesellschaftlichen Entwicklung schon viel Plausibilität hat. Mhm. Schwierig ist es tatsächlich, und deswegen fand ich Ihr Beispiel auch, was Lettland anbetrifft, besonders interessant. Ich habe das auch in Riga selber ein paar Mal mitbekommen und jetzt vor allem in Vilnius, also in Litauen, in der Partnerstadt von Linz jetzt gerade. Schwierig sind solche Fälle, wo sozusagen das Pendel, und da gibt es kaum eine Gesellschaft oder einen Staat, der mehr betroffen ist im 20. Jahrhundert als Litauen, wo das Pendel so wahnsinnig schnell hin und her schlägt. Also das kann man ja kaum überblicken, wie oft Litauen im 20. Jahrhundert von fremden Mächten okkupiert war.
Das gilt für alle drei, ne?
Und was ich interessant fand, ist so als Beobachtung eben auch bestätigt, dass auch ein bisschen, was Sie gesagt haben, dass es im Moment absolut nicht denkbar ist, auch nicht für unsere Kollegen aus dem Kulturhauptstadtprojekt, etwa dieses Thema Beteiligung der litauischen Bevölkerung, die ja massiv war, an den Pogromen in Vilna und so weiter, zu thematisieren, obwohl sie das gerne von ihrem intellektuellen Standpunkt her täten. Zusammenarbeit auch mit den beiden jüdischen Museen und so weiter. Geht nicht, weil das ein Tabu rührt, weil im Moment ist angesagt, sozusagen die sowjetische Okkupation zu thematisieren und den Widerstand gegen die Sowjets, beziehungsweise die Unterdrückung durch die Sowjets. Und da sind alle Projekte beliebt, die das aufgreifen, weil sie auch eine nationale oder die Wiederherstellung des nationalen Selbstbewusstseins thematisieren, aber was das Thema, deswegen ist der Joshua Sobol, der kürzlich hier war, den ich gut kenne, der dieses Stück Ghetto geschrieben hat, der war einmal in Litauen und hat gesagt, da fahre ich so schnell nicht wieder hin, weil er das Gefühl hatte, dass fast eben auch aktuell wieder so ein Antisemitismus wie in Polen auch wächst. Wir sagen, wir wollen mit diesem Judenthema gar nichts mehr zu tun haben und dass die Litauer mit den SS-Leuten oder Teile, Gottes Willen, die Litauer, also Teile der litauischen Bevölkerung mit den SS-Leuten kräftig mitgemordet haben. Und ihre... Wie bitte? Ja, es hat 200.000 in Vilna 200.000 Juden gegeben. Und eines der mörderischen Kapitel des Holocaust hat in Vilna stattgefunden. Also dieses Hin- und Herpendeln... dieses Hin- und Herpendeln zwischen den, oder die nicht die Zeit haben, sowas aufzuarbeiten, wie das bei der litauischen Gesellschaft der Fall war oder auch bei der lettischen, das setzt deine These von den anthropologischen Bewegungen so etwas außer Kraft.
Nein, ich glaube auch nicht, dass es da einen Fortschritt gibt. Das hängt damit zusammen, wie die Gesellschaften so drauf sind, glaube ich. Deswegen hatte ich ja das Beispiel Russland, also dass die zu dieser Heldenidee des zweiten großen vaterländischen Krieges zurückkehren. Und wahrscheinlich haben sie inzwischen durch auch gar nicht wirklich angekratzt. Also da passiert irgendwie nichts, nicht? Bis auf so Filme oder mal die Mütterorganisationen so in Russland, die solche Fragen stellen. Aber sonst, glaube ich, ist das total dicht.
Ich denke mir, dass auch die Frage, inwieweit es eine offizielle Ideologie gibt, ja oder nein, eine Rolle spielt. Also ich denke mir zum Beispiel, dass gerade in der DDR, wo dann der Kommunismus als Ideologie zusammengefallen ist, die Suche nach einer Identität, nach einer neuen Ideologie, diese Selbstfindung, da möglicherweise diesen Prozess mit beschleunigt hat. Das ist ein Eindruck, den ich während meiner Arbeit in China ganz stark hatte. Also Kommunismus wird in Frage gestellt, deswegen treiben dort religiöse Splittergruppen und Sekten gerade ein unglaubliches Unwesen, weil einfach eine Ersatzideologie gebraucht wird und sozusagen Sinnstiftung angesagt ist. Und vielleicht ist das mit ein Faktor, aber jetzt lehne ich mich schon sehr weit aus meinem fachlichen Fenster.
Ihre zweite Frage, Ihr zweites so, Fragezeichen.
Ja. Das haben Sie eigentlich eben selber formuliert. Aus der Trauma, aus der Forschung über individuelle Traumata in den großen, die durch die großen kollektiven Verletzungen entstanden sind, hat sich ja gezeigt, dass viele Opfer, also ein sehr hoher Teil offensichtlich, obwohl sie Opfer sind, jahrzehntelang nicht sprechen über das, was sie erlebt haben. Also sie sprechen mit ihren Kindern nicht, sie sprechen mit ihren Enkeln nicht oder fangen vielleicht an, es stimmt glaube ich, was Sie gesagt haben, Herr Klösch, wenn dann die Enkel da sind, dann so allmählich wird das aufgebrochen. Ja, also, wie? Wenn die Generation noch lebt. Aber es ist jedenfalls zu beobachten, dass es also nicht nur sozusagen Zweck, wenn man eine Zweckrationalität dieser Mythenbildung unterstellen will. Ja, es ist ja eher ein mehr oder weniger unbewusster Vorgang wahrscheinlich. Es ist nicht nur dieser Vorgang, wir müssen da versuchen, Bürgerkrieg oder irgendetwas Ähnliches in der Richtung zu vermeiden und deswegen gibt es also dann diese großen Mythen, sondern da ist offensichtlich noch eine andere Gesetzmäßigkeit am Werke, zunächst einmal nach so schrecklichen Geschichten einfach nicht darüber zu sprechen. Es ist in Israel vielfach zu beobachten gewesen, dass nicht darüber geredet worden ist, über Jahrzehnte, bis zum Eichmann-Prozess, war der Holocaust fast kein Thema, soweit ich informiert bin. Und auch dann nur in einer ganz bestimmten Form. Ja, aber es ist nicht ein Thema gewesen, wo durch Erzählung die Erlebnisse aufgearbeitet worden wären. Das passiert also auf der Ebene des Individuums erst sehr viel später, nach 30, 40, 50 Jahren. Aus unterschiedlichen Motiven, ganz unterschiedliche Motive. Ja, nein, also ich rede jetzt nicht über, klar, aber auch nicht die, auch Juden, die nicht in Israel, nicht nach Israel gegangen sind, ist das Gleiche zu beobachten. Also da gab es sicher im Einzelfall ganz unterschiedliche Gründe, aber das Faktum ist so. Und von daher, ja, weiß ich nicht so genau, ob man das, was Sie als Mythenbildung beschreiben, ob das die ganze Erklärung ist für das, was sich da abgespielt hat.
Das ist auch nicht mein Terrain, ehrlich gesagt. Ne? Ich habe mich sozusagen mit diesem Bildproblem beschäftigt.
Ja, finde ich sehr, sehr wichtig.
Aber ich fand im Grunde genommen dieses Beschweigen, was Sie jetzt beschreiben, individuelles Schweigen und gesellschaftliches Schweigen hat vielleicht was miteinander zu tun, aber ich bin keine Psychologin. Also
ja, jetzt wollte ich auf diesen Punkt noch zu sprechen kommen. Ich möchte auf zwei Bücher hinweisen, die ich für sehr lesenswert halte. Das ist eine, jung ist sie jetzt auch nicht mehr, irgendwie etwas über 30 Psychologin, die Angela Kühner.
Ich nehme zur Kenntnis, ich bin nicht mehr jung. Danke.
Aus meiner Sicht ist sie noch jung. Gut. Also die Angela Kühn hat ein Buch geschrieben, Kollektive Traumata, Konzepte, Argumente, Perspektiven und dann noch ein zweites Buch, das zweite ist ihre Dissertation, Trauma und kollektives Gedächtnis. Und ich glaube, diese Frage, das kollektive Gedächtnis, wie konstituiert es sich überhaupt, wie entsteht es, was sind die mehr oder weniger regelhaften Prozesse, die da stattfinden, ist im Zusammenhang unserer Frage, glaube ich, von ganz großer Bedeutung. Also wer sich für sowas interessiert, glaubt, da ist eine Fundgrube für diese Dinge. Ja, das wollte ich noch nachtragen.
Vielen Dank. Möchten Sie was top sagen?
Nee, also, wie gesagt, ich fühle mich da nicht wirklich kompetent.
dazu. Okay, dann gibt es noch eine Wortmeldung.
Ja, ich habe doch eine zusätzliche Frage, die ich mir schon lange stelle, als jemand, der in der historisch-politischen Bildungsarbeit tätig ist. Nämlich, wenn wir uns mit Ereignissen, das trifft jetzt sowohl auf Bürgerkriege als auch auf die nationalsozialistische Vergangenheit zu, wenn wir uns mit Verbrechen in unserer eigenen Geschichte befassen, dann haben Sie eingangs gesagt, Frau Flacke, dass Sie glauben, dass es wesentlich sei, oder Sie haben dem Christian Kirsch zugestimmt, dass es wesentlich sei, sowohl die eigene Täter- als auch die eigene Opferrolle anzunehmen. Und die Frage, die mich interessiert, ist, welchen Wert die Auseinandersetzung mit der eigenen Opferrolle denn prospektiv haben kann. Also sozusagen, was sind konkrete Ableitungen daraus, die helfen, bestehende oder nachwirkende Konfliktlinien zu bearbeiten. Und das trifft ja auch ein bisschen auf die juristische Aufarbeitung zu, die sozusagen das Gegenteil vornimmt, also die sich die Täter hernimmt und die Opfer vollständig ausbildet. Ist da in der Wahrheitskommission, die den Opfern mehr Raum gibt, ihre Geschichte zu artikulieren und als Identifikationspunkte herzuhalten, ist das für Sie ein positiver Mittelweg im Versuch, mit dieser Täter-Opfer-Rollen-Aufteilung zurechtzukommen?
Nein, ich glaube, dass es auf den Einzelfall ankommt. Also ich glaube nicht, dass man das so wirklich zuordnen kann. Ja? Es gibt einfach die brauchen, oder denen hilft diese Versöhnungsgeste mehr. Es gibt die brauchen diese strafrechtliche Verfolgung und da muss jetzt einfach dingfest gemacht werden, was diese Person verbrochen hat. Ich finde das völlig unrelated spannend, zum Beispiel die Reaktion jetzt auf diesen Investor in den USA, den Madoff, ja? Und wo Menschen wirklich ihren Lebensabend sozusagen ruiniert sehen, zerstört sehen, weil der ihr Geld verspekuliert hat und wo teilweise ja auch Opfer des Nationalsozialismus jetzt kennen. Und diese sozusagen Reaktion, wo man ganz deutlich merkt, die wollen eigentlich differenzieren, die wollen nicht so brutal sein und dann gleichzeitig wollen sie aber doch irgendwie so diese Rache-Gedanke kann man nicht ganz unterdrücken. Das heißt, ich glaube, es ist eine individuelle Geschichte und die Herausforderung ist, diese individuelle Geschichte zu ermöglichen. Ich habe ja einige Jahre im österreichischen Parlament im Entschädigungsfonds für die Opfer des Nationalsozialismus gearbeitet und mein ganz starker Eindruck dort war, die wenigsten Leute wollten da wirklich individuell klagen und irgendwie Geld haben, sondern die Tatsache, dass sie die Möglichkeit hatten, einer offiziellen Vertreterin der Republik ihre Geschichte, ihr persönliches Leid, ihre Erfahrung wiederzugeben und jemanden zu haben, der als offizieller Vertreter oder Vertreterin der Republik gesagt hat, das tut mir leid oder ich verstehe, dass sie verletzt sind, einfach mit Empathie begegnet. Das war, würde ich mich trauen zu sagen, in 90% der Fälle eigentlich das, was die Geschichte weitergebracht hat und wo das Gefühl entstanden ist, die konnten das irgendwie ein bisschen abschließen, wenn man davon sprechen kann, oder so weit abschließen, dass sie es in ihr Leben besser integrieren konnten. Das heißt, ja, ich glaube, es muss jede Facette einfach gewährleistet sein. Das, was mir auch aufgefallen ist, wenn ich das noch erwähnen darf, im Zusammenhang mit dem Entschädigungsfonds war, dass die direkt betroffenen Opfer dieses Versöhnungsbedürfnis hatten im Sinne des eigenen Narratierens und Akzeptierens ihrer Narration durch einen offiziellen Vertreter, wohingegen die nächste Generation, also die Enkelkinder, von einem unglaublichen Drang beseelt waren, also das juristisch durchzukämpfen und Geld zu sehen. Und viele geglaubt haben, dass sämtliche ihrer Probleme, die sie in ihrer Jugend und später in ihrem Leben hatten, aus der Geschichte ihrer Eltern resultieren und dann den falschen Glauben hatten, dass in dem Moment, wo sie einen Antrag abgeben und wo sie das Ganze auf eine juristische Basis stellen, diese Probleme sich auflösen würden. Also da hat es einige auch prominentere Fälle gegeben, wo dieses Muster abgelaufen ist, wo man dann gemerkt hat, die haben da mit einer unglaublichen Aggression ihren Sachverhalt sozusagen bekannt gegeben oder amtsbekannt gemacht. Und dann war da aber dann nichts. Ja. Die sind dann nicht aus dem Büro gegangen und ihre Traumata als Kinder oder sonst waren aufgelöst, sondern die waren noch immer da. Und dann ist es wirklich losgegangen. Also da hat es Wutausbrüche gegeben, wo man geglaubt hat, das sind die Opfer, die so reagieren würden. Aber es war die nächste Generation. Das ist auch ein Thema, das sicherlich weiter zu bearbeiten spannend wäre. Aber noch einmal, ich glaube, es ist eine individuelle Geschichte und die Schwierigkeit ist, das zu ermöglichen.
Ja, individuelle Geschichte. Sie sprachen vom Kreislauf abwechselnder Opferrollen. Er muss durchbrochen werden. Wenn man das Beispiel Polen nimmt, dann das sich ja als sozusagen historisch begründet als Volk empfindet, das sozusagen immer eine Opferrolle gespielt hat. Ne? Es wurde aufgelöst, Polen hat nicht existiert, die Nation wurde und so weiter, ne? Zwischen Russland, Preußen und Österreich aufgeteilt. Dann haben die das weitergedacht sozusagen. Und da solche Rollen zu durchbrechen im nationalen gesellschaftlichen Kontext ist etwas anderes, als wenn man ein individuelles Opfer sieht und das juristisch oder psychologisch oder wie auch immer betreut und wo herausgefunden werden muss, wo Recht und Gerechtigkeit eine Rolle spielen, ist etwas anderes, als wenn der gesellschaftliche oder nationale Narrativ sozusagen immer in einer fiktionalen Idee stecken bleibt. Also insofern ist das eine etwas andere Geschichte. Oder die Österreicher als erstes Opfer nicht, was auch im Staatsvertrag steht, das ist ja auch irgendwie...
Vor dem Strichpunkt.
Das ist ein Opferstichwort, genau.
Und dann nach dem Strichpunkt.
Da gibt es noch eine Wortmeldung.
Ja, ich würde ganz gerne auf die Nachkriegsgeneration zu sprechen kommen und sozusagen, was haben wir von unseren Eltern oder Großeltern gehört? Weil das hat mich jetzt ein bisschen beschäftigt. Es ist so, ich stamme aus Berlin und mein Vater stammt aus dem jetzigen Polen und meine Großeltern aus Königsberg. Und bei uns war es so, dass das Thema im Grunde sehr viel verschwiegen wurde. Also meine Oma mütterlicherseits gar nicht darüber geredet hat. Und mir das jetzt so auffällt, gerade jetzt, also wer durch Linz geht, diese, jetzt muss ich richtig aussprechen, diese, wie heißt das? In situ, genau. Da sind so Erinnerungen, werden bei mir wach, dass ich diese Dinge nicht weiß. Auch wenn ich, sage ich, mich später sehr viel mit, sage ich mal, mit dem deutschen Widerstand und gerade deutscher Widerstand von unten beschäftigt habe, auch gerade nach der Maueröffnung, weil also ich Seminare in der Stresemannstraße oft besucht habe, aber ich habe nicht die Rückmeldung von meinen eigenen Familienmitgliedern. Das fehlt mir einfach. Und ich denke, das, was Herr Fuchs gesagt hat eben, dass die Generation sozusagen eigentlich die Enkelkinder, also sozusagen, wenn ich jetzt Kinder hätte, meine Kinder, die würden jetzt eher darüber sprechen. In den 60er Jahren fing man langsam an, Anne Frank zum Beispiel war bei uns Thema in der Schule dann plötzlich. Ja, klar, wir haben mitgekriegt, dass als ich groß wurde, noch die Häuser zerstört waren, sind. Als wir in West-Berlin, muss ich sagen, bin in West-Berlin groß geworden, ja, spazieren gegangen sind. Und mir einfach so ein Stück fehlt. Und hier rede ich jetzt öfter mit Leuten, die so um die 80 sind und die erzählen mir Dinge, die ich gerne so von meiner Generation gehört hätte. Also mit der, nicht meiner, sondern die Generation, wo ich groß geworden bin, also von meiner Oma oder von meinen Eltern. Und das ist schon schade. Das will ich jetzt einfach mal so zu dieser Aufarbeitungsgeschichte sagen. Was ich einfach wirklich vermisse. Also ist jetzt nicht so direkt Thema Bürgerkrieg, aber das hat mich jetzt so gerade berührt und habe jetzt eine ganze Weile darüber nachgedacht, ob ich darüber reden soll. Ja. Weil ich denke, das ist einfach auch wichtig zu zeigen, dass es nach dem Krieg ja die Menschen das geschafft haben, gerade weil jetzt wieder so diese ja, Migranten und diese gegensätzlichen Geschichten anfangen und wir sind die Besseren und die anderen sind die Schlechteren und da muss man, denke ich, auch ein bisschen drüber, nicht ein bisschen, sondern sehr stark drüber nachdenken, was im Moment so in der Bevölkerung los ist, bevor wir wirklich dann wieder dahin wandern, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Es ist so.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, machen eine letzte Runde. Gibt es noch eine Wortmeldung, vielleicht ganz kurz noch. Sonst noch jemanden, der was sagen möchte?
Ich wollte gern noch einmal in Erinnerung an den letzten Abend mit Nenad, mit dem langen Nachnamen, Sie haben ihn auch vermieden, Vucevolkovic oder so ähnlich, ich habe ihn nicht mal, worum es ihm ging, was ich verstanden habe, das fand ich sehr, sehr einleuchtend bei dieser Opferrollengeschichte. Also warum ist es wichtig, sich mit der kollektiven Opferrolle, wenn es eine gibt, aus kritisch auseinanderzusetzen. Es ist deswegen wichtig, und das sagt er als Serbe, aus der Perspektive Serbiens, dass in diese ganzen letzten Balkankriege gezogen ist aus dem Bewusstsein zu einer historischen, durchgehenden historischen Opferrolle zu sein. Ja? Man kann auch selbst für Polen kann man so etwas sagen. Es ist problematisch, wenn das Opfersein einer größeren Gruppe oder einer Nation zum unhinterfragten, undifferenzierten, kollektiven, handlungsorientierenden Muster wird. Das kann zu enormen Fehlentscheidungen führen, was man in den deutsch-polnischen Beziehungen der letzten 10 Jahre wunderbar beobachten kann. Ja? Und es ist nötig und sinnvoll, nicht nur sich mit der Täterrolle des eigenen Kollektivs auseinanderzusetzen, sondern auch mit diesen Opferaspekten so auseinanderzusetzen, dass man nicht automatisch in diese Walze gerät. Weil wir Opfer waren, deswegen müssen wir jetzt dies und jenes tun. Für den israelisch-palästinensischen Konflikt von beiden Seiten her ist das ganz auf der Hand liegend, ja, ganz evident, dass das eine Riesenrolle spielt und dass diese kritische Auseinandersetzung mit der Opferrolle nicht in genügendem Maße stattfindet.
Ja, vielen Dank. Ja, das war ja jetzt ein perfekter Co-Kommentar. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind heute und auch die Abenden der ganzen Reihe Civil Wars. Ich möchte mich auch bedanken bei Ihnen, dass Sie nach Linz gekommen sind und für diesen interessanten Diskussionsabend. Ich möchte mich im Namen sozusagen von Sinische, von Florian Wenninger bedanken bei Linz 09, dass er diese Veranstaltungsreihe ermöglicht hat. Was wir sozusagen vom heutigen Abend und von der ganzen Reihe mit nach Hause nehmen, ist das vielleicht kurz zusammengefasst. Sind wir kritisch, wenn wir Geschichtsbilder sehen, vielleicht ist da ein Mythos dahinter, der uns nicht so gefällt. Halten wir unsere Affekte im Zaun, dass wir sozusagen auch miteinander in Zukunft gut auskommen und achten wir auf den Frosch, dass wir rechtzeitig aufhüpfen und Stopp sagen, falls es ihm zu heiß wird. Also in diesem Sinne, wenn Ihnen sozusagen nächste Woche Donnerstagabend Ihnen Civil Wars abgeht, dann können Sie auf die Homepage vom Kepler Salon gehen und die ganzen 7 Veranstaltungsreihen sozusagen als Tonfile herunterladen und einen gemütlichen Abend verbringen. In diesem Sinne, danke vielmals und das Schlusswort bitte.
Ich wollte mich auch, Herr, das gleiche vor, Christian, ich wollte mich bei euch dreien sehr herzlich bedanken. Das ist ja ein Projekt, das unsere Projektentwicklung relativ spät dann noch dazugekommen ist, in Auseinandersetzung mit dem Thema Zeitgeschichte. Im Moment sieht man das ja, dass das von historischen Experten, die sich als Chefredakteure tarnen, uns auch ganz schön um die Ohren fliegt, dass wir so intensiv mit Zeitgeschichte uns beschäftigen, aber da gibt es auch keinen einzigen Millimeter der Abweichung in meiner Überzeugung, dass das sinnvoll und richtig ist, und gerade für Linz und Linz 09. richtig ist, und insofern recht herzlichen Dank, dass ihr diese Reihe uns vorgeschlagen habt und sie hier auch durchgeführt habt. Ich habe es bedauert, dass ich nicht bei jeder Veranstaltung dabei sein konnte, aber bin froh, dass ich heute Abend nochmal da sein konnte, und ich bedanke mich bei der Gelegenheit auch bei meiner Mitarbeiterin Karin, die das wunderbar betreut hat, und beim Kepler-Salon insgesamt auch.